Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Kraft und Macht der Bilder zur Rhetorik des Visuellen. Mein Name ist Volker Friedrich. Ich habe das Vergnügen, für Sie diese Vortragsreihen zu organisieren. Lehre an dieser Hochschule Konstanz Schreiben und Rhetorik. Und mache dieses Organisieren jetzt unentwegt, glaube ich, in der 18. Runde. Hier vorne liegen kleine Kärtchen mit dem Programm, die Sie sich gerne nachher mitnehmen können. Da finden Sie drauf, was in diesem Semester bisher geschah und was noch geschehen wird. Es gibt auch, man mag es kaum glauben, ein Leben nach Ernst-Peter Fischer. Noch 6 oder 7 Mal treffen wir uns, 6 Mal. Und jetzt habe ich den Namen des Gastes schon gesagt. Wenn Sie sich interessieren für das, was bisher in diesen Vortragsreihen lief, unter anderem auch des Öfteren, Herr Fischer, dann können Sie hier eine Internetadresse vermerkt finden. Wenn Sie auf diese Seite gehen, dann können Sie von diesen 17 vorherigen Reihen rund 200 Audioaufnahmen finden, die Sie sich gerne herunterladen können und im Auto oder im Zug oder wo auch immer anhören. Ich vermerke an dieser Stelle nicht ungern, dass meines Wissens solch ein Angebot an keiner anderen Hochschule Deutschlands existiert. Danke. Endlich hat jemand geklatscht. Ich mache es jede Woche und endlich hat jemand geklatscht. Wer hat als Erster geklatscht? Unser Gast. Wer ist es? Professor Dr. Ernst-Peter Fischer. Ich mache sehr kurz, obwohl es auch lang ginge in seinem Fall, die Vorstellung. Ernst-Peter Fischer ist, jetzt muss ich wieder aufpassen, diplomierter Physiker, promovierter Biologe und habilitierter Wissenschaftshistoriker, hat lange auch hier in Konstanz gelehrt, mittlerweile hat sie nach Heidelberg verschlagen, an die dortige Universität und in die schöne Stadt am Neckar. Ernst-Peter Fischer ist wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Autoren im Bereich naturwissenschaftliche Publikationen, die sich nicht verschließen dem Volke, sondern versuchen, einen Zugang zu schaffen. Die allerjüngste Publikation heißt, glaube ich, Die Verzauberung der Welt. Und gerade eben hat er mir gezeigt, ein anderes Bändlein gibt es jetzt als Taschenbuch. Das heißt Einfach klug, Ratschläge für ein gelingendes Leben. Ich habe nicht ganz unironisch, wir frotzeln gerne ein bisschen zusammen, nicht ganz unironisch gesagt, er wage sich jetzt auf das Gebiet der antiken Ethik. Das war nämlich immer das Thema der Ethik in der Antike. Was ist ein gelungenes Leben? Nun denn, vielleicht finden Sie noch weitere Bücher. Ich würde mal sagen, über 50 sind es mittlerweile, die der gute Mann verfasst hat. Er war bestimmt schon 5, 6, 7 Mal bei uns hier in diesen Vortragsreihen. Nee, ich verliere in vielem schnell den Überblick und dabei auch. Also ich kann es Ihnen nicht sagen, aber immer wieder war Ernst-Peter Fischer hier zu Gast und heute wieder. Und er wird heute mit dem Auge denken und uns etwas darüber erzählen, wie die Bilder in den Naturwissenschaften wirken und welche Rolle sie da spielen. Viel Vergnügen bei dem Vortrag mit Ernst-Peter Fischer.
Vielen Dank, Herr Friedrich, für die freundliche, wunderbare Einführung und für Ihre wiederholte Einladung. Sie sind wirklich hartnäckig und ich freue mich, also das macht mich auch stolz. Also irgendwie habe ich dann gefühlt, ich habe Sie noch nicht gelangweilt. Denn sobald ich Sie langweile, würden Sie sagen, jetzt reicht's. Aber wir haben uns auch noch nie gelangweilt hinterher beim Bier. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Aber ich wollte hier noch zu sagen, also nicht gelungenes Leben, gelingendes Leben. Das sind 60 Ratschläge, die ich von einem Lehrer habe. Da steht nur drin, was ich von einem Lehrer in der Schule gelernt habe. Und meine Idee dieses Buches war, zu beschreiben, dass man auf der Schule fürs Leben lernen kann. Und zwar entscheidend. Ich glaube, dass man auf der Schule mehr fürs Leben lernen kann, als im Leben für die Schule. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Und als das Buch zum ersten Mal geschrieben werden sollte, also geschrieben wurde, wollte ich dem den Titel geben, was bleibt. Weil das ist für mich wichtig. Was bleibt von der Schulzeit? Das Dumme war nur, dass zur selben Zeit ein Buch erschienen ist über Alzheimer-Patienten und das hieß auch Was bleibt und da dachte ich, das ist irgendwie was ganz anderes und da haben wir das Buch genannt Einfach gut und da stellte sich heraus, das geht auch nicht, so heißt ein Kochbuch. So ein Blödsinn und dann habe ich das Einfach klug genannt. Hat meine Frau so vorgeschlagen. Jetzt heißt das immer noch einfach klug. Die dritte Alternative, die ich noch hatte, bevor meine Frau sich eingemischt hat, war Klassiker zum Frühstück. Also weil ich der Meinung bin, dass sich das nicht lohnt, Tageszeitung zum Frühstück zu lesen. Eine Seite Thomas Mann oder ein Sonett von Shakespeare ist viel besser. Da haben sie mehr von. Die Zeitungen zum Frühstück, das ist nur kokolos. Da können Sie lieber Deutschlandfunk hören. Also jetzt darf ich Ihnen etwas über die Rolle der Bilder sagen. Und darf Ihnen zunächst mal, also ich verspreche Ihnen keinen theoretischen Vortrag, sondern ich zeige Ihnen Bilder, aus denen der Naturwissenschaft eine Rolle gespielt haben. Und ich hoffe, dass Sie dabei lernen können, wie Naturwissenschaften etwas vorankommen. Der Titel stammt von einem Buch, das Sie links angedeutet sehen. Bettina Heinz und Jörg Huber haben das herausgegeben. Mit dem Auge denken, Strategien der Sichtbarmachung in wissenschaftlichen Welten. Ist etwas mühevoll geschrieben, aber hat gute Bilder drin. Das lohnt sich rechts. Das Buch lohnt sich auf jeden Fall, wenn Sie sich für Bilder interessieren. Cosmic Imagery, also Key Images in the History of Science. Aber von diesen Büchern kommt nichts heute Abend vor. Also wenn Sie die interessieren, kaufen wollen, mein Vortrag ist sozusagen komplementär dazu. Grundsätzlich, aber ich möchte ein paar theoretische, ganz wenige theoretische Vorbemerkungen machen. Grundsätzlich glaube ich, dass alle Erkenntnistheorien von Kant und Co. unzureichend sind, weil das wir verstehen durch Bilder. Ich meine das ganz ernst. Und da muss man unterscheiden natürlich bei Bildern. Es gibt die Bilder, die Sie außen sehen, also das zum Beispiel ist ein Bild, oder die sprechen ja auch von den Fernsehbildern, die meine ich nicht. Was würde man im Englischen vielleicht mit Pictures oder Moving Pictures oder sowas sagen? Was ich meine, sind Images, also innere Bilder. Und was ich glaube ist, dass wir alle nur durch innere Bilder verstehen. Also machen wir ein einfaches Beispiel, wenn Sie irgendwo sind und jemand sagt zu Ihnen, ich war gerade in der Karibik, dann machen Sie sich ein inneres Bild von der Karibik, egal was Sie wollen. Sie zitieren nicht irgendwelche Sätze aus Lexikonartikeln. Oder wenn jemand sagt, ich habe neulich einen Film mit Steve McQueen gesehen, dann machen Sie sich ein Bild von Steve McQueen, wie er durch die Straßen von San Francisco fährt. Da können Sie machen, was Sie wollen. Selbst wenn Ihnen jemand sagt, ich verstehe die moderne Gentechnik nicht, dann machen Sie sich sofort ein Bild davon, dass dann DNS-Molekül zerlegt wird und zusammengesetzt wird. Sie machen sich sofort ein Bild. Und selbst wenn Sie sagen, die Finanzkrise bringt uns aber um, dann stellen Sie sich mit Sicherheit irgendeine Bank vor, die gerade einstürzt oder sowas Ähnliches. Also Sie machen sich immer innere Bilder. Und meine Grundthese ist, wir verstehen nur durch innere Bilder, aber es hat uns noch niemand erklärt, wie das geht. Und eins sage ich Ihnen, ich auch nicht. Die Frage ist nur, wie kommen wir dahin? Grundsätzlich glaube ich noch Folgendes, dass auch das Denken durch das Entstehen von inneren Bildern nur verstanden werden kann. Ich meine das wie folgt. Wie jede Erklärung, die Sie geben, die von schwierigeren Dingen, müssen Sie bei der Erklärung mit etwas anfangen, das die Sache selbst nicht ist. Also wenn Sie zum Beispiel das Leben erklären wollen, müssen Sie mit Dingen anfangen, die das Leben selbst nicht sind. Sonst haben Sie es ja schon erklärt. Und wenn Sie das Denken erklären wollen, müssen Sie mit etwas anfangen, dass das Denken noch nicht ist. Also Sie können nicht eine Erkenntnistheorie damit anfangen, dass Sie Kategorien aufbauen, denn dann haben Sie das Denken ja schon eingebaut, dann brauchen Sie gar keine Theorie mehr zu machen, das ist ja schon gegeben. Das ist immer das Problem, bei solchen Sachen mit etwas anzufangen, was das, was Sie erklären wollen, noch nicht ist. Und mein Vorschlag ist einfach, dass das Denken mit Bildern beginnt. Und der wesentliche Punkt ist, dass Sie die Bilder selbst machen. Der Physiker Wolfgang Pauli hat das mal mit dem schönen Wort ausgedrückt, dass Denken als malendes Schauen innerer Bilder beginnt. Das ist das Entscheidende. Malendes Schauen innerer Bilder. Das heißt, sie malen, das heißt, sie sind selbst aktiv. Dabei entsteht ein Bild, das sie dann betrachten können. Und mit diesem Bild versuchen sie zu beschreiben. Und das nennt man dann Denken. Das ist meine Grundhaltung, aber das könnte man ausführen, was ich nicht tue. Aber Sie müssen bitte immer, wenn ich bei allem, was ich jetzt sage, das im Auge halten, dass ich der Meinung bin, dass wir immer Bilder im Inneren haben. Und die Bilder entstehen entweder dadurch, dass ich Ihnen etwas sage, wie zum Beispiel Molekularbiologie oder Konstanz oder Australien oder so etwas. Dann haben Sie ein inneres Bild oder ich zeige Ihnen ein Bild von einem Engel zum Beispiel oder von einer molekularen Struktur und dann müssen Sie aber damit ein zweites inneres Bild machen. Und das ist der wichtige Punkt. Das entscheidende Sehen findet nicht mit den äußeren Augen statt. Das wissen Sie alle, das haben Sie sicher schon mal gelesen im Kleinen Prinzen, das Eigentliche ist unsichtbar. Damit meine ich natürlich für die äußeren Augen. Das eigentliche Sehen ist mit den inneren Augen. Das ist aber keine Erfindung des Kleinen Prinzen, sondern eine Erfindung der Epoche, die man Romantik nennt. Die Romantiker waren der Meinung, dass das eigentliche Sehen das Sehen mit den zweiten Augenpaar ist. Erst machen Sie die Augen auf, verzeihen Sie, und schauen jemanden an. Und jetzt wollen Sie den, den Sie anschauen, verstehen. Dann müssen Sie Ihre Augen schließen und mit den inneren Augen auf die Person schauen, die Sie gerade gesehen haben. Das hat Caspar David Friedrich dadurch ausgedrückt, dass er sagt, du musst malen, was du im Dunkeln gesehen hast. Also Sie gehen raus in die Natur, schauen die Natur an, gehen dann zurück in Ihr Zimmer, schließen die Augen, oder Sie können auch die Vorhänge schließen in dem Falle, und malen im Dunkeln. Der malt immer nur im Dunkeln. Sie können, das eigentliche Sehen ist das Sehen im Dunkeln, also mit geschlossenen Augen. Wenn Sie jetzt bitte Ihre Augen schließen, nein, das ist ja kein Karnevalsabend. Also das ist die Idee. Und was ich jetzt glaube ist, wenn wir gleich Bilder aus der Naturwissenschaftsgeschichte anschauen, da müssen wir oder sollten wir oder sollte ich zumindest immer überlegen, ob da irgendetwas ist, was man mit dem zweiten Auge sehen kann. Wenn da mit dem zweiten Auge nichts zu sehen ist, dann sehen Sie auch gar so nichts. Dann brauchen Sie das erste Bild auch nicht. Meine Grundüberzeugung ist übrigens die, dass alle Fernsehbildchen, also wenn Sie dann irgendwie von einem Moderator im deutschen Fernsehen in einer Wissenschaftssendung erklärt bekommen, wie Tumoren entstehen, dann kommen so kleine Kügelchen, die laufen runter, die treffen auf andere Kügelchen, dann wackelt so ein Molekül, dann zittert das so und dann sagt er, jetzt haben wir einen Tumor. Das brauchen Sie alles nicht anzuschauen, weil das überhaupt kein inneres Bild erzeugt. All das sind Plattitüden, die nichts Inneres erzeugen, das ist so eine Walt Disney-Welt, die da erzeugt wird, die leer bleibt. Deshalb werden Sie am Schluss einer solchen Fernsehsendung immer eine Depression bekommen, weil Sie nichts Inneres fassen konnten. Also Fernsehbilder sind keine Bilder, sondern ist Gedöns. Und die meisten Fotos sind auch keine Bilder, sondern einfach nur Schnappschüsse. Das kennen Sie auch. Sie machen ja so viele Selfies, sind ja nur Schnappschüsse. Da ist ja nichts zu sehen, außer Ihre Dummheit, dass Sie das Bild gemacht haben. Das wäre vielleicht doch etwas. Also es kommt immer darauf an, zu fragen, ob ich mit dem zweiten Auge was sehe. Oder mit meinen zweiten Augen was sehen. Und eins ist sicher, Sie haben die zweiten Augen. Sie müssen sie nur einschalten. Oder einschalten ist das falsche Wort. Sie müssen sie nur benutzen. Und Sie können sie auch benutzen, indem Sie die Augen schließen oder öffnen lassen. Aber wenn Sie die Augen schließen, geht das besser. Das kann die Neurophysiologie inzwischen genau zeigen, dass wenn Sie die Augen schließen, Sie besser sehen. Also der Areal des Gehirns, den Sie zum Sehen benutzen, bekommt eine besondere Aktivität. Aber ist auch nicht etwas, auf das ich eingehe. Also es geht darum, bei Bildern immer zwischen englischen Sprache hat dafür eben zwei Ausdrücke, zwischen Pictures und Images zu unterscheiden. Es wünschte, die Deutschen könnten das auch, oder gibt es sowas? Fotografien und Vorstellungen, also Fantasien und Abbildungen, aber ist irgendwie schwierig. Also Sie wissen, was ich meine. Also Imagination ist jedenfalls das eigentliche Sehen, das sind die eigentlichen Bilder. Und damit fängt auch Ihr Denken an, dass Sie das Bild selbst entwerfen. Also das sollte man auch sich klar machen. Wenn Sie denken, müssen Sie selbst ein Bild entworfen haben, natürlich von dem, was Sie vorher gesehen oder gehört haben und dann benutzt haben. Also das ist sozusagen nur die Vorgabe, unter denen ich jetzt Ihnen ein paar Beispiele aus der Geschichte der Naturwissenschaften bringen will. Und wir können uns bei allen Bildern fragen, ob die zu Bildern führen, mit denen Sie dann was sehen können. Also Sie sehen das Bild dann sowieso, aber die spannende Frage ist dann, sehen wir jetzt mit dem Bild was oder warum zeigt uns der Autor oder der Zeichner, der Künstler dieses Bild und was sehe ich dadurch? Das ist jetzt gewissermaßen eine Übung im Gespräch. Ich weiß das auch nicht. Ich bin ja kein Experte für diese, also ich gucke mir auch die Bilder nur an und mache mir eine Vorstellung, aber vielleicht, wenn Sie etwas sehen auf dem Bild, was ich nicht sehe, würde ich mich freuen, wenn Sie sich melden. Dafür sind die Bilder da. Ich bin ja nur dafür da, um Überleitungen zu schaffen. Also Sie können auch sagen, jetzt lass mich in Ruhe, ich bin hier nicht dazu da, um mich zu melden, sondern nur um Bilder anzuschauen. Gut, können wir auch machen. Ich fange mal mit einem, aber ich muss, bevor ich das mache, habe ich schon wieder fast vergessen. Es ist ja so, dass in diesen Tagen, also Anfang Oktober, werden die Nobelpreise vergeben und diesmal hat ein Deutscher wieder den Nobelpreis bekommen, Stefan Hell, den Sie oben links sehen. Die Heidelberger tun jetzt so, als ob der Heidelberger ist, aber der ist natürlich längst in Göttingen und der kommt auch, ist auch nicht in Heidelberg geboren, sondern in Bannert. Also ich meine, mit Heidelberg hat er nur zu tun, dass er mal zufällig das studiert hat. Aber in Heidelberg fühlt er jetzt die Presse, Heidelberger hat Nobelpreis bekommen. Und der hat eine besondere Art der Fotografiertechnik entwickelt, auf die ich jetzt kurz eingehe. Der erzeugt nämlich besonders schöne Bilder. Er hat auch etwas Neues, weil ich möchte nur trotzdem eine politische Bemerkung dazu machen. Als Herr Hell den Nobelpreis bekommen hat, hat sich das natürlich auch anständigerweise gehört, dass der Bundespräsident Gauck dem Nobelpreisträger gratuliert. Hat einer von Ihnen zufällig den Text gelesen, mit dem Herr Gauck dem Nobelpreisträger gratuliert hat? Das ist das albernste Stück politische Prosa, die ich jemals gelesen habe. Er hat nämlich den Text aus Schweden, mit dem die begründet haben, warum er Hell den Nobelpreis bekommen hat, abgeschrieben und hat Herrn Hell erläutert, warum er den Nobelpreis gekriegt hat. So, als ob der Gauck auch nur die kleinste Ahnung davon hätte. Statt dass der Gauck sagt, mein Gott, toll, so Bilder haben wir noch nie gesehen. Nein, schafft er nicht. Er schreibt, ah, sie haben Fluoreszenzmikroskopie gemacht mit höherem Auflösungsvermögen und laserinduzierten. Hat der Gauck doch, hat er schon vergessen, wenn er unterschrieben. Also Hell, sehen Sie um. Was Sie jetzt sehen auf den Bildern, jetzt habe ich leider keinen Pointer, aber ich meine, das ist jetzt, habe ich vergessen. Sie sehen, zum Beispiel auf der rechten Seite, sehen Sie so einen Kreis und da sehen Sie offenbar was ganz Kleines, Feines und darüber sehen Sie so ein Geschmier. Und das Geschmier darüber ist das, was man früher gemacht sehen konnte. Also das ist, und zwar, das ist sogar schon die bessere Mikroskopie. Also früher, also Mikroskopie scheiterte daran, dass sie durch die Wellenlänge des Lichtes an eine Grenze des Auflösungsvermögens stieß. Dafür gibt es auch ein Gesetz von einem Ernst AB und wenn Sie in Jena sind, steht auf der Mitte des Marktplatzes RB und schaut auf sein Gesetz runter. Und der Herr Hell kann da jetzt noch was einhämmern. Da kommt dann raus, dass die Strukturen, also technisch jetzt zu 200 Nanometer nicht mehr unterscheiden können. Und der Herr Hell hat das runtergebrochen auf 20 Nanometer. Das sehen Sie auf der linken Seite in dem unteren Kästchen, da steht 20 nm. Diese beiden Pfeile zeigen eine Struktur, die ist 20 Nanometer groß und der Hell kann diese Strukturen zeigen. Das ist mit der alten Technik überhaupt nicht möglich. Der Trick, den er macht, ist ein mehrfacher. Also früher gab es noch eine andere Verbesserung der Mikroskopie, die hieß Konfokalmikroskopie. Das sehen Sie in dem Bild unten links oben, also oben rechts das Dreieck, oben links das Dreieck, Konfokal steht da. Das wäre auch verschmiert. Und dann hat Hell Folgendes gemacht. Also die Amerikaner, die den Nobelpreis mit ihm bekommen haben, haben sowas Ähnliches gemacht, aber Hell war wieder, also war am besten mit Abstand. Er hat die Eigenschaft ausgenutzt, die man Fluoreszenz nennt. Und er hat Moleküle, die er sehen wollte, mit Stoffen besetzt, die fluoreszieren und dann dieses fluoreszierende Molekül durch einen Laserstrahl angeregt. Dann können Sie genau nur den Ort sehen, wo das Molekül sitzt. Allerdings, jetzt müssen Sie Folgendes machen, drumherum sind ja auch noch andere Moleküle, die das Molekül auch haben. Und was er geschafft hat, ist, mit zwei Laserstrahlen dafür zu sorgen, dass sozusagen neben jedem Molekül, das angeregt ist, eins, das nicht angeregt ist, sodass er die auslöschen kann. Das ist dann eine Depletion, das hat dann eine Technik, das ist der Unterdruck abgekürzt. Also er kann genau sagen, er möchte dieses Molekül sehen und daneben, das soll den Übergang nicht machen. Das ist etwas trickreicher, aber dann kann er solche Bilder zeigen, und da sehen Sie die Höhe des Auflösungsvermögens. Also da auf dem, also rechts sind Sie ein Geschmier, da sieht man gar nichts. Und dann sieht man in der Mitte die feinen Punkte. Und das führt dann zum Beispiel dazu, das sind Leberzellen, da sehen Sie so Gewebe, also Strukturen von Proteinen, aber Sie sehen, wie schlecht die aufgelöst sind und wie genauer die rechts aufgelöst sind. Jetzt ist nur die Frage, was macht man damit? Jetzt sehen wir ja erstmal nur mit den ersten Augen. Jetzt müsste man das Sehen der zweiten Augen einsetzen, aber dazu müsste man jetzt Physiologie von Leberzellen treiben, das mache ich nicht. Aber Sie können ungefähr ahnen, dass Sie jetzt sozusagen damit in der Lage sind zu sehen. Also nicht, das Gewusel ist weg und jetzt können Sie genau fragen, wer hängt mit wem zusammen, wie hängen die Dinger zusammen. Also das ist eine ganz großartige Leistung und eine Verbesserung des Auflösungsvermögens mit dem Faktor 10. Also ich finde das sagenhaft. Also deshalb sagt man ja immer, go to hell, dann kann man besser sehen. Aber jetzt ein Bild, das einfach mit meinem Leben zusammenhängt, vielleicht mit Ihrem auch. Das Bild ist von 1968. Das ist die Apollo 11 Mission und das war der erste Blick vom Mond sozusagen auf die Erde. Dieses Foto ist für viele von Ihnen wahrscheinlich Routine, aber es gibt Leute in meinem Alter, Herr Friedrich, die staunen immer noch über dieses Bild. Es gibt inzwischen von 1990 noch ein viel dramatischeres Bild, da ist so eine Sonde Voyager in den Weltraum gefahren, die hat dann vom hinterm Saturn aus eine Aufnahme der Erde gemacht, da sieht man die als kleinen blauen Punkt, aber die ist noch sensationeller, aber ich wollte nicht übertreiben. Also das ist die Aufnahme von 1968, und wir haben da alle anbetend vorgestanden. Nehmen Sie es bitte nicht als Routine hin. Was sehen Sie da? Also das ist das Erste, was Sie sehen, eigentlich eine Erde. Ne? Also man kann dahin glotzen und sagen, ja, ist die Erde. Aber was sehen Sie da wirklich? Sie sehen, dass die Erde gefährdet ist, dass sie eine ganz schutzwürdige, dünne Atmosphäre nur hat. Nur zur ganz einfachen Denkungsweise. Das Bild ist von 1968. Ein Jahr später gab es die Umweltbewegung und das erste Ministerium, das eine Umweltabteilung eingerichtet hat. Das ist dieses Bild, das das gemacht hat. Es ist dieses Bild, das uns gezeigt hat, wie die gefährdete Erde ist. Alles andere nicht. Davor konnten sie reden und quatschen, so viel sie wollten, von Gasen. Und Willy Brandt hat ja eine Werbekampagne gemacht. Blauer Himmel über der Ruhr, das hat überhaupt keinen interessiert. Die haben trotzdem CDU gewählt. Keine Experimente. Das Bild ist das entscheidende Bild für den Beginn der Umweltbewegung. Danach gab es Umweltschutz, danach gab es Umweltparteien, danach gab es sozusagen ökologische Parteien. Das Bild ist das. Und das ist das zweite Auge. Denn mit dem ersten Auge sehen Sie nur so ein Gedöns, was da rumhängt. Aber auf den Dingen schweben Sie. Damals ist auch ein Buch erschienen, Unser blauer Planet. Und Sie sehen, in welcher fragilen, gefährdeten Position Sie sind. Das ist das, was ich meine mit dem zweiten Augenpaar. Mit dem ersten Augenpaar sehen Sie nur irgendeinen blauen Klotz, der da so versehentlich sich dreht und vielleicht nicht ganz richtig ist, aber irgendwie schlecht beleuchtet vielleicht, meckern rum oder irgendwas. Aber tatsächlich haben Leute damals einen Schrecken gekriegt. Plötzlich hat man gemerkt, dass man vorsichtiger sein muss. Die Atmosphäre ist ganz dünn. Man hat auch angefangen zu überlegen, wie hoch die eigentlich ausreicht, wie hoch die geht. Man hat dann angefangen, Messungen zu machen. Man hat dann die Messungen ernst genommen. Warnungen vor einem Klimawandel gab es schon seit 1895. Aber jetzt hat man die nochmal alle ausgegraben und die wurden alle in den nächsten Jahren zitiert. Und plötzlich war ein ganz neuer Blick auf die Welt, wenn man das so sagen darf. Das Weltbild hat sich durch dieses Weltbild, Erdbild, völlig verändert. Und ich würde einfach dieses Bild ernst nehmen. Das hängt übrigens, falls Sie mich jemals besuchen und in mein Arbeitszimmer in Heidelberg kommen, das Erste, was Sie sehen, ist dieses Bild. Nein, nicht das Erste. Das Erste, was Sie sehen, ist meine Frau. Aber danach kommt dann dieses Bild. Es ist einfach immer, ich finde das immer noch eindrucksvoll. Ich setze mich jetzt da 5 Minuten vor und mache erinnert sich noch Apollo 11, Dezember 68, Weihnachten, plötzlich waren die weg auch. Kein Funkkontakt mehr. Es war unheimlich dramatisch und spannend, aber ich weiß, es ist halt nur eine Generation, die das erleben kann. Danach ist es Routine. Und wenn es Routine ist, achtet man nicht mehr drauf. Aber das ist ein ganz zentrales Bild für die Entwicklung unseres Umweltbewusstseins. Weil man plötzlich etwas sieht, nämlich nicht nur eine Erde, sondern die Erde, die da ganz zart und sanft hängt, die geschützt werden muss, die gefährdet ist, und also die durch viele Sachen angegriffen werden. Und was man übrigens auch sieht, falls Sie das jetzt noch nicht bemerkt haben, Sie sehen auch, dass der Weltall wirklich schwarz ist. Es ist kein Licht im Weltall. Die Dunkelheit, aus der wir stammen, ist immer noch da. Sie können sich jetzt Gedanken machen, was da eigentlich noch ist, außer Dunkelheit. Das kann man auch anfangen. Das hat zu unheimlich viel philosophischen Texten auch Anlass gegeben. Hans Blumenberg, die Vollzähligkeit der Sterne und viele Gedanken darüber. Dieses Bild hat einen unheimlichen Einfluss auf das philosophische Denken, also außer Heidegger und Habermas natürlich. Die haben, aber so, wenn Sie wieder andere nehmen, die haben da nicht große Gedanken. Ich kann Ihnen sehr empfehlen, Hans Blumenberg, die Vollzähligkeit der Sterne. Gibt es auch jetzt als Taschenbuch, Herr Simon. Also jetzt aber fange ich mal vorne an. Kurioserweise, wir sind ja im Weltall, können wir da bleiben. Kurioserweise, vielfach unbeachtet, fängt die Geschichte der modernen Wissenschaft mit einem Bild an. Das ist aus der Arbeit, aus einem Buch von einem Mann namens Nikolaus Kopernikus, 1543 erschienen, also nicht 1968, sondern 1543, ein bisschen früher. Und das Buch heißt Über die Umwälzungen der Sphären. Und in dem Buch, ich weiß die Seite gar nicht, kommt dieses Bild. Da sehen Sie in der Mitte die Sonne, Sol. Sie sehen auch irgendwo die umgleiste Erde. Und um die Erde dreht sich noch was, das ist der Mond. Die große Frage ist jetzt, die ich an Sie stelle, warum hat Kopernikus das gemalt? Sehen kann man das ja nicht. Also das ist noch niemals etwas, was Sie mit den ersten Augen sehen können. Das können Sie nur mit den zweiten Augen sehen. Aber warum hat er das gemalt? Meinen Sie dadurch, wollte er Sie dadurch überzeugen? Wen wollte er denn dadurch überzeugen? Denn was Sie sehen, ist doch, dass die Sonne aufgeht morgens. Da kann der Kopernikus reden, so viel er will. Also Sie sehen, jeden Morgen geht die Sonne auf und jeden Abend geht sie unter. Da können Sie noch so oft den Physiklehrer rufen und der sagt Ihnen, nein, das ist nicht die Sonne, die aufgeht, sondern die Erde, die sich dreht. Das wird Sie nicht interessieren, vor allem nicht, wenn Sie verliebt sind und den Sonnenaufgang erleben wollen. Dann interessiert Sie überhaupt nicht, ob die Erde sich dreht, sondern Sie wollen sehen, dass die Sonne aufgeht und was schön. Warum hat Kopernikus das gezeigt? Außerdem ist das Bild natürlich völliger Unsinn. Also die Entfernungen stimmen nicht, die Größen stimmen nicht. Und außerdem zeigt er Bahnen, aber das Buch handelt von Sphären. Also wenn Sie mich, also nicht, dass ich jetzt denke, ich habe eine Antwort, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, warum Kopernikus das zeigt, also außer, dass er das Gefühl hat, er müsste jemanden, also die Leute, die da draußen das lesen, überzeugen, mit diesem Bild, dass sie anschließend dann ihre zweiten Augen einschalten. Also er kann die zweiten Augen einschalten, ohne so ein Bild zu brauchen, aber er denkt, seine Leser können nur die zweiten Augen einschalten, wenn sie dieses Bild sehen und vielleicht das die Antwort. Er wollte einfach, dass sie sich sozusagen sowas vorstellen und dann können sie denken, wie das wirklich aussieht. Denn dann kommen sie darauf, dass das so nicht sein kann. Also um nochmal das klar zu machen, warum das Bild völlig falsch ist, Kopernikus spricht ausdrücklich von der Umwälzung der Sphären. Hier sieht das so aus, das ist für Sie ganz klar, aber dass sich die Planeten auf Bahnen bewegen. Das meint Kopernikus nicht, sondern Kopernikus meint, dass das Sphären sind, in denen sich die Planeten bewegen. Aber die Sphären sieht man nicht, die hat er nicht gemalt. Also warum malt er dieses Bild? Ich vermute einfach, weil er den Leuten damals überhaupt nicht zugemutet hat, das überhaupt zu lesen. Dann sollen sie wenigstens das Bild angucken, so wie heute. Eine kleine Illustration erspart ihnen dann 1000 Seiten Text. Also ein Bild sagt mehr als 1000 Seiten und da hat er das eingeführt. Jetzt braucht er. Und tatsächlich ist auch so, in der heutigen Zeit, wenn einer das Buch von Kopernikus zitiert, er liest das Buch selbst nicht mehr, er zitiert nur dieses Bild. Das war genial. Also insofern hat Kopernikus uns das Lesen abgenommen. Das ist das Gefährliche an Bildern. Kopernikus hat uns so ein Bild gezeichnet, jetzt wissen wir, wie es klar ist. Allerdings das Spannende an dem Bild ist, dass der wesentliche Teil fehlt. Also ich meine, da fehlt etwas ganz Wesentliches. Auch das antike Weltbild hatte vorgesehen, dass es kugelförmige, kreisförmige Sphären gibt. Das hat Kopernikus gezeigt. Das Bild des Antike ist dann im Mittelalter übernommen worden. Bei Dante, in der Göttlichen Komödie können Sie das nachlesen. Aber bei Dante gibt es noch oben eine Sphäre drüber, das ist das Elysium. Wo sitzt Gott? Der ist jetzt nicht mehr da. Wo ist der liebe Gott da? Und warum ist da kein Gott mehr? Das ist jetzt wieder ein Trick an dem Bild. Weil wenn Kopernikus den Gott außen, dem kann nur außen sitzen, innen kann er nicht sitzen. Können Sie auch mal überlegen, warum das nicht geht, der muss außen sitzen. Was Kopernikus nämlich macht in dem Fall, ist wirklich eine Frechheit. Und das haben die Zeitgenossen so verstanden, nur wir nicht mehr. Insofern ist das Bild sehr hilfreich, um zu zeigen, was wir nicht mehr verstehen von Kopernikus. Kopernikus hat nämlich nicht das getan, was wir immer denken, nämlich den Menschen aus einer bevorzugten Position der Mitte weggenommen, weil die Mitte gar keine bevorzugte Position ist. Die eigentlich bevorzugte Position ist außen, da sitzt der Gott. Und was Kopernikus getan hat, er hat uns näher an die Götter gebracht. Kopernikus hat gesagt, wir haben ab jetzt Mut, den Göttern entgegenzutreten. Und wir stecken mal so einen Fühler aus, den nennen wir Mond. Der guckt dann ab und zu mal, ob da was Neues los ist. Das ist das Bild. In diesem Bild steckt eine ganz merkwürdige Botschaft. Und Sie können die sehen, wenn Sie das Bild betrachten, dann Ihre Augen schließen und sich überlegen, wie Sie sich die Welt vorstellen. Das ist aber ein ganz spannendes Bild. Also so fängt aber die moderne Wissenschaft an. Oder übrigens im selben Jahr, in dem Kopernikus den Blick nach außen richtet, gibt es in Deutschland einen Mann, einen Belgier, Vesalius, der richtet den Blick nach innen. Und er stellt die erste Anatomie des menschlichen Körpers dar. Das ist ein Versuch, die antike Anatomie, die auf einen Mann namens Galen zurückgeht, zu verbessern. Aber er zeigt seine Bilder in dieser Form und heute ist das Einzige, was man von Vesalius überliefert hat, sind diese Bilder. Das hat der Vesalius gewusst. Er hat mit Sicherheit gewusst, dass er Fehler macht und dass er seine Anatomie auch noch nicht vollständig ist. Er wollte nur die Bilder so schön machen, dass sie ästhetisch reizvoll sind. Und das ist jetzt, der Betrachter den Schädel denkt nach und dieses Bild haben Sie sicher schon 100.000 Mal imitiert gesehen. Also was Vesalius jetzt uns zeigt, ist, dass man durch die Bilder die Aufmerksamkeit wecken kann. An dieser Stelle er zeigt uns nicht etwas, was wir nicht sehen können, sondern er zeigt uns, dass wir alle sehen können. Er zeigt nur, dass er das schöner malen kann und darstellen kann. Also das ist eine ganz andere Art von Illustrationsübung, als die Kopernikus meinte, wenn ich das richtig deute. Aber jedenfalls fängt die moderne Wissenschaft 1543 der Blick nach außen und der Blick nach innen mit Bildern an. In dem einen Fall ein möglichst einfaches Bild, das ihnen die Möglichkeit geben soll, ihr eigenes Weltbild zu machen, und im zweiten Fall ein Bild, mit dem jemand einfach nur Karriere machen will. Vesalius hat nämlich nur darauf gehofft, dass der Kaiser ihn dann als persönlichen Arzt einstellt, und danach hat er es so gemacht wie jeder Studienrat: wenn er seine Beamtenurkunde denkt, hat er das Denken eingestellt. Also hat nicht weiter gearbeitet. Also das ist jetzt ein böser Satz, aber das steht da drin. Mein Lehrer hat das immer gesagt: ein Assistent, Studienassessor, der seine Prüfung besteht und die Beamtenurkunde bekommt, denkt nicht mehr. So, also jetzt müssen wir aber mal weiter mit den Bildern gehen. Dieses Bild wird Ihnen nicht gefallen, nehme ich an. Aber da muss ich Sie enttäuschen. Es gibt eine große Person, die hat von diesen Figuren geschwärmt, dass das nur so rappelt. Ich lese Ihnen mal vor. Da gibt es eine Person, die geht in ein Museum in Chicago, das Museum of Natural History. Wenn Sie jemals in Chicago sind, gehen Sie mal ins Museum of Natural History, da stehen die. Und er sagt dann, er hat das sich angeschaut und er empfindet ein ungeheures Vergnügen beim Betrachten dieser Menschen. Das ist, ihn überkommt dabei etwas wie ein biologischer Rausch. Und er erfasst mit überraschender Deutlichkeit Gefühl, dass dies alles seinem Tun und Denken, seinem Lieben und Leiden und seiner ganzen Humanität zugrunde liegt. Da kommt er her. Und er möchte sehen, wo er herkommt. Und da sieht er, wo er herkommt. Und er möchte und er freut sich über diese Bilder von frühmenschlichem, zum Teil kaum noch menschlichem Leben. Und er sagt, keine Kunstgalerie könnte ihn mehr interessieren. Wer, meinen Sie, hat das geschrieben? Wer ist so fasziniert von diesen Bildern, dass er seitenweise sein Tagebuch damit füllt? Thomas Mann. Thomas Mann liebte diese Bilder. Der ist extra auf der Reise nach Los Angeles von New York aus. Er hat die Reise eine Woche unterbrochen, um immer wieder in das Museum of Natural History zu gehen, um die anzugucken. Gucken, da sind sie. Ja, was sehen Sie? Gar nicht. Gucken Sie, Sie finden die albern und hässlich. Ne? Da sehen Sie, heute sehen die Sachen schöner aus. So zum Beispiel. Ne? Das ist eine Rekonstruktion des Neandertalers in einem Museum. Vielleicht hätte Thomas Mann der auch gefallen. Aber so sahen der nicht aus. Das hat Thomas Mann gefallen. Das finden Sie wahrscheinlich nicht so attraktiv. Aber was der Thomas Mann macht, ist, er schließt die Augen und macht die zweiten Augen auf und sieht die Geschichte. Von da zu ihm. Was muss das für ein Weg gewesen sein? Und er überlegt die ganze Zeit, wie man da hinkommt. Also zwischendurch war dann der und dann ist Thomas Mann gekommen. Also oder was immer auch. Aber ist jetzt eine unheimlich spannende Sache. Ich vermute nicht, dass Sie so fasziniert sind von den Bildern. Das liegt übrigens wahrscheinlich auch daran, dass Sie zu viel von solchen Bildern schon gesehen haben. Denn Sie können ja kaum irgendwo hingehen, da lächeln Ihnen heute Neandertaler, lächeln Sie Neandertaler an oder Sie sehen andere Frühmenschen. Thomas Mann war das einzigartig, das gab es nur im Museum in Chicago. Und er ist da hingefahren und als er das gesehen hat, kam er aus dem Staunen nicht mehr raus. Und mein Vorschlag ist, dass Sie das auch versuchen. Also nicht bei diesen Bildern, sondern versuchen, die Bilder zu finden, bei denen Sie aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Und dann machen Sie die Augen zu und versuchen sich damit Imagination oder eigene Bilder zu machen, dann verstehen Sie. Und dazu brauchen Sie keine Erklärungen, sondern nur das Bild und die geschlossenen Augen und Zeit. So, jetzt gehen wir wieder zurück an den Himmel. Eine der berühmtesten Darstellungen des Himmels, also die älteste Darstellung des Himmels, ist diese berühmte Nebra-Scheibe. Die ist ungefähr so groß. Die konnte man mal kaufen. Die wiegt aus Bronze, die ist auch schwer. Ich habe davon eine Kopie zu Hause, also nicht das Original leider. Die ist 1999 von Rabgräubern bei Nebra in Sachsen-Anhalt gefunden worden. Und man weiß heute, die ist 4000 Jahre alt. Und die zeigt offenbar etwas, was man am Himmel sieht. Also der Mond wird da gezeigt. Und da gibt es so einen Fünferring oder so einen Sechserring, Plejaden. Und die Sonne ist natürlich zu sehen. Und alles Mögliche zu sehen, dass das eine der spannenden Fragen ist, die man natürlich nicht kennt und nicht weiß. Warum haben Menschen solche Darstellungen gemalt? Was wollten sie damit erreichen? Was wollten sie damit tun? Ich weiß es nicht. Also die Archäologie weiß das auch nicht. Ich meine, es ist sehr aufwendig, das zu machen. Warum malt, also da ist wieder dasselbe, warum hämmert man sozusagen in Bronze und mit Gold, was man eigentlich sehen kann? Was will man dadurch zeigen? Will man dadurch eine Nähe zu den Sternzeichen, will man das Gefühl ausdrücken, dass man sozusagen zum Ganzen der Welt gehört. Also das ist für mich ein Rätsel, aber das ist eine der, also ich gucke da, das Ding, also ist an meinem Schreibtisch neben der Ede, die Sie eben gesehen haben, diese Bronzescheibe, da bin ich den ganzen Tag mit beschäftigt und ich warte immer darauf, dass irgendwas passiert, dass ich das verstehe, aber vermutlich muss ich 4000 Jahre in die Vergangenheit zurück, um den Rausch, der damit verbunden ist, zu verstehen. Unabhängig davon ist natürlich so, dass mit Sternschauen wahrscheinlich Wissenschaft überhaupt angefangen hat, also mit Sternbildern. Und das ist jetzt deren Darstellung von Sternbildern, die dann vielleicht irgendetwas ausdrücken, für sie besagen, das wir nicht wissen. Aber klar ist, dass es natürlich nicht darauf ankommt, dass da eine Sonne zu sehen ist oder ein Mond, sondern da muss irgendetwas anderes anders ausgedrückt werden, das auf Verlässlichkeit, auf Vorhersagbarkeit deutet. Also wir können an dieser Stelle, ich jedenfalls nicht, den Blick der zweiten Augen einschalten. Ich sehe dann nichts. Also ich versuche das seit Jahren. Ich starr da immer drauf, habe mir das Ding gekauft und manchmal fällt es mir am Fuß, aber dann hilft das auch nicht. Ich gucke dann immer noch und frage mich, was die gesehen haben. Und mir gefällt das ästhetisch aber ganz gut. Die Plejaden kann man heute besonders gut fotografieren. Die sehen dann so aus. Wobei natürlich klar ist, dass das künstliche Farben sind. Also die Plejaden sind ein paar 400 oder was Lichtjahre von der Erde entfernt, also ziemlich weit weg. Und die sind im Sternbild Stier, also falls Sie da mal nachschauen wollen, die heißt auch manchmal sieben Gestirn, aber Sie können ja mal anfangen zu zählen, ob Sie damit klarkommen, warum das so heißt. Es ist nur so, also dieses Bild können Sie jetzt überall, wenn Sie Bücher kaufen über den Sternenhimmel oder andere Aufnahmen, da können Sie das Bild anschauen und dann fragen sich, warum dies blau ist. Das Kuriose ist, dass in allen Geschichten, die über die Plejaden erzählt werden, immer dann, wenn in Schriften von den Plejaden die Rede ist, man immer sagt, dass das kalte Sterne sind. Ich habe keine Ahnung, warum. Messen konnte man das nicht, also ist ja keiner hingefahren, hat die Temperatur gemessen. Die galten immer als kalte Sterne und was macht die NASA, wenn sie da mit dem Hubble-Teleskop hinfährt und das zeigt, die machen die blau, weil es kalte Sterne sind. Das heißt, wir halten uns selbst heute noch an solche antiken, alten Vorgaben. Das heißt, da ist irgendetwas, was wir mit dem inneren Auge sehen, bei den Plejaden, also jetzt nicht, und das uns irgendwas ausdrückt über den Himmel, aber ich weiß nicht was. Also da ist etwas, was sozusagen uns also angedeutet werden sollte, aber ich kann das nicht sehen. Mir gefällt das. Also mir gefällt auch das Leuchten, mir gefällt das Leuchten der Sterne. Ich kann mir auch dann, ich stehe dann da immer und sage dann meinem Enkel, guck mal, 400 Lichtjahre. Dann fragt er, ob man da auch zu Fuß hingehen kann. Ich sage, ja, das dauert aber. Also dann versuchen wir auszurechnen, wie lange das braucht. Also ich versuche mal auszurechnen, wie lange das Licht braucht, um von seiner Nasenspitze zu meiner zu kommen. Aber das findet er dann irgendwann nicht mehr gut. Aber es ist jetzt ein schönes, also von solchen Sternbildern sind wir ja fasziniert und das waren die Leute früher auch. Nur die haben das in Bronze gegossen und wir machen solche Bilder daraus. So, jetzt ist es natürlich so, die Fotografie in der Astronomie hat eine große Rolle gespielt. Und ich möchte Ihnen, wenn Sie das noch nicht kennen, die Geschichte oder ein bisschen von der Geschichte von Henrietta Leavitt, das ist die Dame, die Sie da unten links sehen. Leavitt hat 1868 bis 1921 gelebt, vor allen Dingen in Boston, in der Gegend von Harvard. Und sie war angestellt in einem Laboratorium, die nichts anderes getan haben, als den Himmel zu fotografieren. Und dann hat sie solche Bilder bekommen und die hat sie anschauen müssen. Damals gab es noch keine Computer, die das ausgewertet haben. Also haben sich die Astronomen Frauen geholt. Das ist aber jetzt, haben sie jetzt verstanden. Ja. Also die Frauen sind nämlich, konnte man da hinsetzen, die haben den ganzen Tag auf diese Bilder gestarrt. Und die sollten einfach nur sehen, ob sie Unterschiede finden. Das ist jetzt nicht so, dass sie ein oder zwei Bilder bekommen und dann Unterschiede suchen, sondern 30 Jahre lang waren es Unterschiede. Und die Henrietta Leavitt hat etwas entdeckt. Und die Henriette hat was so der Tolles entdeckt, die hat nämlich das Verfahren entdeckt, mit dem man Entfernungen im Weltall bestimmen kann. Und das hat sie auch publiziert, hat das genau geschrieben. Und das Nobelkomitee war so begeistert davon, dass man ihr den Nobelpreis geben wollte. Und zwar im Jahre 1921, als der Bote dann kam, um ihr das zu sagen, war sie gerade gestorben. Also das ist eines der dramatischen Geschichten zum Nobelpreis. Also Henrietta Leavitt wäre der. Also was hat die Frau gesehen? Ich kenne die Originalbilder von Henrietta Leavitt nicht, aber Sie müssen sich ungefähr vorstellen, dass sie 10.000 von solchen Bildern inspiziert hat. Und Sie sehen jetzt das Entscheidende auf diesen Bildern. Ich gebe Ihnen eine Minute. Also gucken Sie mal hin. Also die Henrietta Leavitt hat das 20 oder 30 Jahre lang gemacht, jeden Tag solche Bilder, und irgendwann hat sie was bemerkt an diesen Bildern. Also bevor ich das jetzt sage, vielleicht findet jemand was. Gucken Sie mal einfach eine Minute hin. Das ist bei dem Bild sogar ganz leicht zu sehen, aber die Bilder, die Leavitt angeschaut hat, die sind schwierig, noch schwieriger. Also da gab es noch ein paar andere Frauen. Übrigens, also historischerweise muss man gemeinerweise sagen, die ersten Frauen, die in diesen Harvard-Laboratorien diese Bilder angeguckt hatten, waren taubstumm. Da hatte man für die wenigstens etwas zu tun, wie das so hieß damals. Also ist der Umgang mit Hilfskräften ist nicht immer von der Sorte fair, aber ist manchmal so. Was Sie sehen, also wenn Sie auf die Mitte der Bilder gucken, auf dem links oben bei April, da ist ein kleiner heller Punkt. Wenn Sie dann das nächste Bild Mai angucken, ist der Punkt etwas heller, dann wechselt das unten links, schwankt etwas. Also was klar ist, dass in der Mitte ein Punkt ist, der seine Helligkeit schwankt. Das sieht man hier nicht unbedingt so deutlich, aber Sie können sich ungefähr vorstellen, was man genommen hat. Und die Henrietta Leavitt hat x von solchen Sachen beobachtet. Also Sie müssen sich jetzt vorstellen, nicht mit Hilfe von Maschinen, nicht mit Hilfe von Computern, nicht mit Hilfe von Scannern, sondern nur mit Papierbildern, die sie so durchgeschoben, also immer vor ihrem eigenen Auge gehabt hat. Und dabei hat sie festgestellt, dass es einige Sterne gibt, vor allem die in einem Sternbild, das Cepheus heißt, liegt, die in Helligkeit schwanken. Deshalb, seit dieser Zeit heißen diese Sterne Cepheiden. Und diese Cepheiden, da hat sie festgestellt, dass die eine Periode haben. Und die Periode hängt von der Helligkeit ab, mit der die Sterne leuchten. Und wenn Sie das noch ein bisschen weiter treiben, was ich jetzt nicht tun kann, Leavitt hat das gemacht, dann kommt raus, dass die Helligkeitsschwankung eine Angabe über die Entfernung dieses Sterns macht. Über die relative Entfernung des Sterns. Sie konnte durch genaue Messungen sehen, dieser Stern ist etwa doppelt so weit entfernt wie dieser und der ist nur drittel so weit entfernt. Sie konnte exakt für hunderte von Sternen die relative Entfernung von der Erde angeben. Und denken Sie bitte daran, damals konnte man überhaupt keine Entfernung von Sternen angeben. Die Leute konnten doch niemals sagen, wie weit die Sonne weg ist. Also heute ist das einfach. Heute gucken Sie bei Google nach oder bei Wikipedia, steht das drin. Aber Sie müssen sich erstmal rauskriegen. Falls Sie übrigens mal jemals selbst was rauskriegen wollen, für sich selbst, nur mal spaßeshalber, versuchen Sie irgendwann mal sich klarzumachen, dass die Sonne größer ist als der Mond. Also nicht, dass Sie nachgucken und dass Sie das wissen, sondern einfach nur, dass Sie das beweisen für sich, durch Beobachten. Sie stehen draußen, der Vollmond geht auf, die Sonne ist gerade weg. So, jetzt, der Mond sieht doch groß aus, der Mond. Beweisen Sie mal, machen Sie sich selbst mal klar, wie kriegen Sie raus, wer größer ist, der Mond oder die Sonne und wie weit sind die weg. So, und die hat jetzt diese Cepheiden entdeckt. Und da brauchte man dann nur noch irgendwann eine genaue Messung, das ist dann auch gemacht worden. Und als die genaue Messung gemacht worden ist, da konnte man mit Hilfe von Leavitt, also Henrietta Leavitt, die Entfernungen im Weltall angeben. Und die waren dann alle plötzlich so riesengroß. Und da hat man dann gedacht, gibt es welche, die sind besonders weit weg. Und dann war die, so nach ihrem Tod, 1920 herum, war das große Rennen, einen Stern zu finden, der besonders weit weg ist. Und das ist die Antwort. Falls Sie das nicht wissen, das ist das berühmteste Bild aus der Geschichte der Astronomie. Ich gebe zu, es ist langweilig, Sie sehen auf dem Bild nichts. Und ich kann Ihnen das auch im Detail nicht erklären. Aber Sie sehen da oben rechts den roten Kasten. Der ist nicht von dem Original, sondern der ist von Wikipedia Nachricht reingedruckt worden. Und da steht etwas VAR. Und VAR ist das englische Abkürzung für das englische Wort Variable, also Variable. Und das hat ein Mann namens Edwin P. Hubble gemacht. Hubble haben Sie vielleicht gehört, das ist der Mann, der nach dem das Weltraumteleskop benannt ist. Und was der Hubble da tut, da sehen Sie so ein paar N da drin und auch so ein N-Strich und sowas. Was Sie da sehen, ist das Ding, das vor Hubble Andromeda-Nebel hieß. Weil man dachte, das ist ein Nebel von Sternen in der Milchstraße. Und Hubble entdeckt jetzt, dass da Punkte sind, das ist jetzt hier nicht zu sehen, müssen Sie mir einfach glauben, dass die variabel sind. Und wenn sie variabel sind, kann ich die Entfernung bestimmen mit der Henrietta Leavitt-Methode. Und da hat er die Entfernung bestimmt und was kommt raus? 1 Million Lichtjahre. Und damit war klar, der Andromeda-Nebel ist kein Nebel, sondern eine eigene Galaxie. Das Bild ist die Entdeckung, dass es nicht nur eine Galaxie im Weltall gibt, sondern mindestens zwei. Und was das natürlich bedeutet ist, jetzt brechen alle Tore auf und jetzt können die Leute gucken, jetzt wissen sie, wie sie es machen müssen. Das ist natürlich, braucht ein bestimmtes Teleskop, das ist das Teleskop am Mount Wilson in Pasadena, wenn Sie jemals da waren, wo fahren Sie mal hin, da hängt das Bild auch. Ich habe da 4 Jahre gearbeitet, deshalb weiß ich genau, wo das Bild hängt, also falls es noch da hängt. Aber und das wurde das, und danach wurde klar, und danach wurde nicht nur eine erste Galaxie, sondern eine zweite, eine dritte gefunden. Und heute wissen wir gar nicht mehr, wie viele Galaxien das gibt. Und das Ergebnis ist, dass wir einfach, also Albert Einstein hat seine ganzen Theorien noch gemacht unter der Annahme, dass es nur eine Galaxie gibt, nämlich unsere. Und dann war er ganz überrascht, dass es noch eine zweite gibt. Und dann hat der Hubble gesagt, es gibt doch noch viel mehr. Und dann wissen Sie ja, dass immer mehr Galaxien rausgekommen sind. Und heute sieht das dann so aus. Also das ist so ein ungefähres Bild, was Sie sich von den Galaxien machen können, wobei rauskommt, dass die Galaxien nicht nur verschiedene Formen haben, die man heute gut zeigen kann, sondern dass die Galaxien dabei auch noch erlauben, eine Entwicklungsgeschichte zu schreiben. Das ist die Darstellung davon. Das sind alle Messungen, die man gemacht hat, und dann der Versuch, den Galaxien gewissermaßen von ihrer Form her ihre Geschichte zu geben. Aber ich wollte Ihnen nur sagen, dieses kleine Bild von dem Hubble, das harmloser kann es eigentlich nicht aussehen. Und da oben hat er irgendwie so hingequakelt. Also die Lichtpunkte sind aber offenbar variabel, und er konnte dann die. Komm, da ist das Bild raus entstanden. Also aus dem einfachen Bild von Hubble ist ein ganz neues Weltbild entstanden, nämlich eins mit einer unendlichen Fülle von Galaxien. Und mit diesen ganzen unendlichen Fülle von Galaxien konnte dann Hubble auch die Entfernungen bestimmen, und zwar konnte er feststellen, dass je weiter, und er konnte nicht nur auch die Geschwindigkeiten von denen bestimmen, je weiter die weg waren, desto schneller sind die weg, und das ist insgesamt das Bild entstanden, dass es so etwas wie einen Anfangspunkt der Welt gegeben haben muss, an dem alle Galaxien irgendwann mal zusammen waren, und das nennt man heute Urknall, und der sieht dann so aus. Ach, beachten Sie bitte, am Anfang ist dieses Bild, und da würden Sie sagen, sehe ich nichts. Und heute ist dieses Bild, und da kann ich Ihnen sagen, da sehen Sie immer noch nichts. Nur tut man so, als ob man was sieht. Oder verstehen Sie das? Das ist Ihre Geschichte. Also Thomas Mann wäre jetzt begeistert. Also da müsste noch irgendwo der Neandertaler hin, dann wäre ganz klar. Das ist Ihre Geschichte. Oder haben Sie das noch nicht verstanden? Also da vorne ist eine Quantenfluktuation, so sind wir entstanden. Also am Anfang war Finsternis, dann hat der liebe Gott eine Quantenfluktuation gemacht, und dann ging das los. Und dann kam eine sogenannte inflationäre Phase. Also das kennt man dann immer. Ich dachte immer, Inflation sei etwas mit Geld, aber gibt es auch im Weltraum. Und diese Inflation müssen Sie nur erklären. Und jetzt müssen wir ja die Ausdehnung erklären. Und Sie wissen ja, dass man inzwischen gefunden hat, dass sich die Erde, dass die Welt nicht nur ausdehnt, sondern dass die Ausdehnung an Geschwindigkeit zunimmt. Also gewissermaßen, wir haben eine beschleunigte Ausdehnung. Und dass wir wissen nur nicht, was das macht, aber wir wissen auch nicht, was die Quantenfluktuation zur inflationären Ausdehnung an den ersten 380.000 Jahren gebracht hat. Und wir wissen, aber wir haben ein Wort dafür. Das nennen wir Dunkelenergie. Ich finde das so gut, das ist so ein Wort, mit dem niemand was anzufangen weiß, aber alle zufrieden sind. Oder haben Sie sich schon mal überlegt, was das sein könnte? Also das Dunkelenergie, können das lesen, Sie können Gedanken machen. Das können Sie besten, Sie können das nur als Bild verstehen, allerdings ist es dunkel. Und deshalb ist die einzige Chance, die Sie haben, dass Sie die Augen zumachen und dann versuchen zu sehen, was das ist. Sie können ja mal versuchen zu verstehen, überhaupt, was Energie ist. Also Energie ist ja alles Mögliche. Also Energie ist Bewegungsenergie, Wärmeenergie, Lageenergie, Kernenergie, psychische Energie, kriminelle Energie, alles Mögliche, alles Energie. Aber es muss immer das, muss aber eins sein, Energie. Also wenn Sie jetzt die Augen zumachen, müssen Sie in der Lage sein zu sehen, was Energie ist. Tun Sie mal. Und dann, wenn Sie das geschafft haben, dann gucken Sie sich die Dunkelenergie an. Und dann haben Sie die Welt verstanden. Also ich wollte Ihnen nur sagen, ist reiner Beschiss. Ne? Also Sie kennen ja den Witz von Karl Friedrich von Weizsäcker, eine Gesellschaft, die den Anfang der Welt mit einem Knall erklärt, hat einen, aber da sehen Sie. Aber das Bild ist überzeugend, das Bild sehen Sie überall, und wenn Sie bei Google das eingeben, sehen Sie dieses Bild, und seitdem haben wir das Gefühl, wir haben verstanden, was los ist. Das ist so eine Röhre, können Sie reingucken, da werden wir gerade rausgeschleudert, und da vorne sehen Sie die Hochschule Konstanz, die ist auch an der Spitze der Entwicklung, und wir müssen nur noch gucken, dass wir wegkommen. Falls Sie sich jetzt ein Bild von dem Geschehen machen wollen, Stellen Sie sich mal vor, Sie sind auf einem dieser Planeten, was ja der Fall ist. Also, haben Sie sich schon mal überlegt, in welchem Bewegungszustand Sie sich befinden? Also jetzt sitzen Sie da, Sie haben das Gefühl, Sie bewegen sich gar nicht. Das ist aber ein Irrtum. Also Sie sind auf einer Erde, die sich dreht um die Achse, die sich um die Sonne dreht, die noch eine Präzessionsbewegung hat. Dann ist dieses Sonnensystem in einer Milchstraße, das bewegt sich durch die Milchstraße. Die Milchstraße bewegt sich durch die Galaxie und dann kommt eine Menge Geschwindigkeit heraus. Die große spannende Frage ist, warum merken Sie das nicht? Aber das ist kein Thema. Sie sollten sich nur vorstellen, wie Sie gerade rasend durchs Weltall laufen. Und falls Sie sich noch ein Bild machen wollen von Ihrem Leben, dass Sie ja auf einer Erde sind, die sich dreht, haben Sie sich das eigentlich schon mal klar gemacht, was das heißt? Da gibt es ein Gedicht von Erich Kästner, das Sie herausfordert, das zu tun. Wenn der Mensch aufrichtig bedächte, dass sich die Erde atemlos dreht, dass er die Tage, dass er die Nächte, aber wenn er tanzenden Kugel steht, dass er die Hälfte des Lebens gar mit dem Kopf nach unten im Weltall hängt, dieweil die Erde berechenbar sich in den ewigen Reigen der Sterne mengt, wenn das der Mensch aufrichtig bedächte, dann wäre er so, wie Kästner sein möchte. Aber Sie bedenken das nicht. Haben Sie sich schon mal ein Bild gemacht von Ihrer Bewegung? Sie hängen gerade mit dem Kopf nach unten. Und Sie können die Frage stellen, warum fallen Sie nicht runter? Also das ist eine große Frage. Sie hängen die Hälfte Ihres Lebens mit dem Kopf nach unten im Weltall und schreien nicht Hilfe. Also das ist ganz spannend, sich vorzustellen, in welchem Zustand Sie sind. Und dabei müssen Sie bedenken, Sie werden gerade da rausgeschleudert. Und Herr Friedrich fängt Sie nicht auf. Also ich auch nicht. Vielleicht die Rentenkasse oder die Kanzlerin ist da. Aber ich wollte nur sagen, das sind so Bilder, die sehen Sie und wir gucken, die nicken die ab und dann halten Leute Vorträge drüber und wir haben das Gefühl, dass es so ist. So ist es aber nicht. Also ich glaube nicht, dass es so ist. Aber das ist ein Bild, das Sie jetzt haben. Wenn Sie jetzt die Augen zumachen, versuchen das zu sehen, was das wirklich aussagt, sehen Sie wahrscheinlich nichts. Also ich nicht. Das Bild schlägt einen tot. Das ist sowas für Fernsehmoderatoren, die vom Teleprompter grinsen, das Zeug ablesen, ohne zu verstehen, was sie meinen. Aber das nennt man dann Fernsehsendung. So. Was dazugehört, ganz wichtig natürlich, ist eine allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein. Ohne die kann man das alles nicht machen. Die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein wird im nächsten Jahr übrigens 100 Jahre alt, 1915. Herr Friedrich, ich schlage Ihnen vor, dass Sie eine Vorlesungsreihe über die Frage machen, warum man nach 100 Jahren immer noch nicht verstanden hat, was Einstein gesagt hat. Also ich frage Sie, gucken Sie, wo Sie wollen. Die meisten Leute reden irgendeinen Blödsinn, aber verstanden hat. Also was Einstein gesagt hat, ist, dass es so da, wo Masse ist, also die Erde zum Beispiel, der Raum gekrümmt wird. Da sehen Sie den Raum, also das Koordinatensystem des Raumes, und da, wo die Erde ist, krümmt der Raum sich. Und das ist jetzt sozusagen das, was Sie verstehen sollen. Das ist wirklich schwierig, sich vorzustellen, was diese Relativitätstheorie über Raum und Zeit besagt und wie man da verstehen kann, was da passiert ist. Was Einstein jedenfalls sagt, ist, dass die Welt eine vierdimensionale Welt ist und wir auf der Oberfläche des Raumes, einer dreidimensionalen Oberfläche einer vierdimensionalen Welt leben. Sobald Sie mit Dimensionen spielen, kommen Sie in Schwierigkeiten, wie dieses Bild von Escher zeigt. Sie sehen, diese Leute laufen da ewig rum. Und man hat nicht das Gefühl, dass da was schief geht bei dem Bild, also was vernünftig ist. Was die wesentliche Aussage von Einstein ist, und das können Sie nicht nur als Bild vorstellen, ist, dass die Erde oder der Weltraum, in dem wir leben, endlich und unbegrenzt zugleich ist. Und das ist das auch, das ist ja endlich, nicht, die laufen ja da rum, ist ja, sehen Sie, das ist ja endlich, aber es ist unbegrenzt, weil die keine Grenzen kommen. Das ist das Sinnbild des Weltalls. Also wenn Sie sich das Weltall vorstellen wollen, da. Oder Sie können, Einstein hat noch ein schöneres Bild gefunden, um die Welt zu erklären. Das ist aber jetzt eins, das Sie nicht zeichnen können, sondern das Sie nur mit Ihrem inneren Auge sehen können. Das Weltbild von Einstein sagt, früher hat man geglaubt, wenn man alle Dinge aus Raum und Zeit entfernt, dann bleiben Raum und Zeit übrig. Heute weiß man, wenn man alle Dinge aus Raum und Zeit entfernt, verschwinden Raum und Zeit mit. Mehr brauchen Sie nicht zu wissen. Und bei diesem Bild würde ich Ihnen empfehlen, den humanen Aspekt zu bedenken. Einsteins Welt in dieser Illustration, die den Urknall überhaupt möglich macht, denkfähig macht, ist, dass wir in einer Welt leben, die endlich und unbegrenzt zugleich ist. Vorher im gab es große Angst von Philosophen und Mathematikern, oder Pascal, Blaise Pascal, hatte Angst vor den unendlich leeren Räumen der Welt, vor der unendlich leeren Welt. Diese Angst brauchen sie nicht mehr zu haben, denn die Welt ist endlich. Die zweite Angst, die Menschen haben, ist, dass sie eingesperrt sind. Also sie wollen sozusagen weder unendlich viel Platz haben, noch eingesperrt sein. Beides nimmt Einstein weg. Er sagt, die Welt ist endlich und unbegrenzt. Es gibt keine, sie können nicht eingesperrt werden. Sie können immer gehen, wohin sie wollen. Sie kommen nur nie an. Aber sie brauchen keine Angst vor der unendlichen Welt. Das heißt, Einstein hat uns ein Weltbild geschafft, das wahrhaft human ist. Deshalb lieben wir ihn ja so. Deshalb sollte man ihn verstehen. Und zwar mit dem Kopf, nicht mit dem Herzen. Aber das ist etwas nur, was ich an dieser Stelle mal versuche vorzuschlagen. So, es gibt noch eine Illustration von Albert Einsteins Theorien. Das werden Sie jetzt nicht unbedingt verstehen, dass wieso Picasso da kommt, aber das ist dieselbe Zeit. Also jetzt nicht die allgemeine Relativitätstheorie, sondern die spezielle. Und da bei dieser speziellen Relativitätstheorie hat Einstein über den Raum gesagt, dass er alleine nicht denkbar ist, sondern nur in Verbindung mit der Zeit. Also wir leben eigentlich nicht im Raum, durch den die Zeit fließt, sondern wir leben in etwas, das er Raumzeit nennt. Der Gedanke finden Sie schon bei Alexander von Humboldt. In dem Sinne, dass wenn Sie in die Welt schauen, in den Sternenhimmel schauen, dann sehen Sie Sterne, wie die vor x Jahren waren, nämlich Lichtjahre weg. Das heißt, jeder Blick in den Raum ist ein Blick in die Zeit. Sie können den Raum nur durch die Zeit erfassen, mit der Zeit erfassen. Und Einstein hat daraus die Raumzeit gemacht. Und Sie müssen sich nur, das Kuriose ist, dass Sie, aber, obwohl das jetzt seit über 100 Jahren das Wort zirkuliert, können wir uns immer noch kein inneres Bild davon machen. Jeder von Ihnen hat kein Problem, sich ein inneres Bild von dem Begriff Zeitraum zu machen. Ein Zeitraum von 3 Tagen ist die Milch sauer oder sowas. Oder irgendwie sowas. Oder Zeitraum von 3 Tagen oder 5 Tagen ist steuerfällig oder so. Aber Raumzeit, geht nichts, Sie nehmen keine Lichter an. Zeitraum haben Sie kein Problem. Aber Raumzeit geht kein Licht in Ihnen an. Ich schlage Ihnen vor, Sie lernen das, was damit gemeint ist bei Picasso. Das sind die Demoiselle d'Avignon von 1907 und sehen Sie unten rechts die Frau, nur unten rechts, nicht alle, die ganze Details nicht, unten rechts die Frau, die sehen Sie mit dem Rücken und dem Vordergesicht, mit dem Gesicht gleichzeitig. Tatsächlich haben Sie der Frau das Genick gebrochen. Also Sie sehen die von hinten und vorne zugleich. Die ist natürlich nicht tot, also hat er nicht rumgedreht den Kopf. Aber was Picasso uns zeigt, ist, wie die Frau aussieht, wenn sie um sie rumgehen. Das heißt, er hat im Raum die Zeit gemalt. Das ist Raumzeit. Und so müssen Sie die Welt verstehen, ohne jemand dafür das Genick abzureißen. Aber Sie sehen, das ist eine schwierigere innere Vorstellung. Das können Sie nur durch ein inneres Bild, nicht durch ein Picture oder noch nicht mal durch ein Painting, aber vielleicht durch eine Imagination. Und diese Imagination kriegen Sie nur, wenn Sie die Augen schließen. Also wenn ich jetzt im Fernsehen unterhalte, würde ich sagen, jetzt schließen wir alle die Augen, zählen bis 3 und dann gehe ich raus. Also, das ist der Mann, der das alles zu verantworten hat. Sie machen eine kleine Denkpause. Also falls Sie jemals sich überlegt haben, wie er auf seine berühmte Gleichung E gleich mc² gekommen ist, da ist die Lösung. Er war kurz vor vom Durchbruch. So, jetzt kommen wir aber zu der anderen großen schwierigen Frage der Physik. Jetzt gehen wir nicht mehr in den Weltraum, sondern gehen wir nach innen. Und die Frage ist, wie sehen Atome aus? Was wissen Sie von Atomen? Das Klassische, was Sie kennen, vor 100 Jahren etwa, 1913 genau, hat der dänische Physiker Niels Bohr sein Atommodell vorgeschlagen. Das sehen Sie links, also ein Kern, um das die Elektronenbahnen drehen. Und das ist dann in Europa dadurch veranschaulicht worden, dass man ein Atomium gebaut hat in Brüssel. Seitdem wissen wir, wie das Atom aussieht. Und wenn Sie das Wort Atom denken oder das Wort Atom hören und die Augen schließen, sehen Sie links das Modell, ich wette. Also es sei denn, jemand meldet sich und sagt, er sieht was anderes. Tatsächlich sieht ein Atom auf keinen Fall so aus. Ich sage Ihnen das Hauptproblem bei diesem Atommodell. Das Atommodell ist ja nicht an sich wichtig, sondern das Atommodell hat ja die Aufgabe zu erklären, wie Materie entsteht. Und die ist schon da. Das Atommodell ist völlig wertlos. Die Materie ist schon da, die Kern ist schon da, die Materie ist schon da. Mit dem Atommodell können Sie gar nichts erklären, das brauchen Sie. Das hat Bohr schon gewusst. Also der Bohr war verzweifelt über sein Atommodell, er war vor allen Dingen verzweifelt, dass das so gut funktionierte, also in dem damaligen Rahmen. Und er hat dann einen Nobelpreis dafür gekriegt, hat ihm nicht gepasst, er hätte lieber für was anderes gekriegt. Aber diese moderne Darstellung des Atoms sehen Sie rechts. Das sind dann so Orbitale, von denen man meint, dass man die den Elektronen zuschreiben kann. Und dann sagt man, die Elektronen haben eine bestimmte Aufsatzwahrscheinlichkeit, je nachdem, in welcher energetischen Abhängigkeit die sind. Also das linke Atommodell, das sie alle haben, weil das ja auf jeder Warntafel für radioaktive Strahlung kommt, das ja an und dann sagen, ah, so sieht das Atom aus, und da kommt jetzt was raus, ist absoluter Käse. Rechts ist sozusagen eine Wahrscheinlichkeitsdarstellung von sogenannten Elektronenwolken, brauchen Sie aber auch nicht zu wissen. Das Wesentliche, und die Atomphysiker, die zeigen einem da manchmal so ganz moderne Darstellungen, wie der Atom aussieht, das sind alles mögliche Rechnungen. Das Wesentliche an dem Atom, an der Atomphysik, besteht darin, dass die Physiker erst in dem Moment Erfolg hatten, das Atom zu verstehen, wo sie aufgehört haben, sich ein Bild davon zu machen. Also die waren wirklich christlich. Das heißt ja, macht ihr kein Bildnis, und dann haben die gesagt, machen wir es auch nicht mehr eins vom Atom. Ich teile Ihnen hiermit mit, dass es vom Atom kein Bild gibt. Das Atom hat kein Aussehen. Ein Elektron hat auch kein Aussehen. Licht hat auch kein Aussehen. Die haben alle kein Aussehen. Die Dinge sind einfach nur ohne auszusehen. Das ist die eigentliche entscheidende große Entdeckung der Atomphysik. Und ohne diese Idee, ohne die Annahme, dass Atome gar kein Aussehen haben, gäbe es die Atomphysik nicht. Und wenn es die Atomphysik nicht gäbe, gäbe es alle die Transistoren nicht, die Sie in Ihren Handys benutzen, gäbe es 30% der Weltwirtschaft nicht. Aber Sie brauchen dafür erstmal den Gedanken, dass Atome gar kein Aussehen haben. Sie können sich vom Atom kein Bild machen. Atome sind nichts, das Sie in irgendeiner Form als Bild darstellen können. Und jetzt haben Sie ein Problem, weil wir ja immer alles als Bild haben wollen. Sie müssen sich ja innerlich ein Bild machen vom Atom. Aber ich muss Sie ganz allein lassen an dieser Stelle. Sie können sich gerne Bilder machen vom Atom, wenn Sie eine bestimmte Fragestellung haben. Also Atome stoßen zusammen, Atome bauen Moleküle oder so etwas. Aber es ist völlig ausgeschlossen, dem Atom irgendein Aussehen zuzuweisen. Jedes Bild vom Atom ist falsch, weil es Atom. Das ist übrigens ganz entscheidend für unser Kulturverständnis. Der Maler Willy Baumeister hat etwa in der Zeit geschrieben, es könnte ja auch sein, dass die Natur gar kein Aussehen hat, sondern dass die Natur nur dadurch sozusagen zu einem Bild wird, indem ich als Künstler das forme. Wenn Sie das ganz kurz mir gestatten, die Idee der Atomphysik besteht darin, dass Atome kein Aussehen haben, dass die Welt anders ist, als sie aussieht. Weil die Atome ja kein Aussehen haben. Wenn Sie jetzt die Welt malen wollen, so wie Picasso das getan hat, und Sie so zeigen wollen, wie sie ist, dürfen Sie sie nicht mehr so zeigen, wie sie aussieht, weil sie kein Aussehen hat. Wenn Sie aber zeigen wollen, wie sie ist, ohne zu malen zu können, wie sie aussieht, dann müssen Sie sie erfinden. Das nennt man abstrakte Malerei. Und es ist kein Zufall, überhaupt kein Zufall. Es ist nur so, dass die Kunsthistoriker zu blöd sind, das zu merken. Dass zur selben Zeit, wo das Atom aufhört, ein Aussehen zu haben, auch die Natur aufhört, ein Aussehen zu haben und nur noch als abstraktes Bild da ist. Das ist einer der großartigsten Fortschritte im Denken der Kulturen. Und wir haben immer noch nicht verstanden, wie das in der Tiefe zusammenhängt. Aber klar ist, dass Sie keine Bilder mehr malen können davon. Sie können Bildchen machen, die im Fernsehen dann laufen, und haben Sie das Gefühl, da kommt der Karl Moritz vorbei und spielt dann mit Ihrem Enkel und hat alles verstanden, was mit Atom ist. Aber das ist Kokolores. Atome sind keine Legosteine, wo Sie etwas zusammensetzen können. Atome sind überhaupt nichts, mit denen Sie etwas zusammensetzen können. Atome können Sie nicht als Bild zeigen. Jetzt ist die Frage, wie soll ich das dann jemandem erklären? Also Sie können sich gerne ein Bild machen, denn das machen Sie ja sowieso. Das machen Sie auch von Gott, trotz des Bildnisverbotes. Also spätestens Michelangelo hat das so gemacht. Und irgendeiner wird wieder ein Bild vom Atom malen. Aber das müsste Michelangelo sein, der uns dann ein Bild vom Atom malt. Also die Herausforderung besteht, ein Bild vom Atom so zu malen, dass es gleichzeitig als etwas zu erkennen ist, das kein Bild hat oder kein Aussehen hat. Das ist eine große Schwierige. Was es jetzt gibt in der Physik, in der modernen Physik, ist immer kompliziertere Entwicklungen, die dann letzten Endes wieder zu Bildchen führen. Das sind sogenannte Feynman-Diagramme. Feynman ist der Name ist Richard Feynman, Physiker, der vor allen Dingen Cornell-Universität in New York und dann später am California Institute of Technology gearbeitet hat. Falls Sie persönliche Bemerkungen gestatten, Ich bin einmal mit Feynman zum Camping gefahren, da hat er mir davon erzählt. Also der Feynman hatte, also die große Herausforderung der Physik bestand darin, die Wechselwirkung der Materie genauer in den Griff zu bekommen. Also auf dem Bild oben links sehen Sie zum Beispiel so ein E+, das ist ein Positron, also das läuft mit einem E- zusammen, das ist ein Elektron, und wenn die sich treffen, dann entsteht dabei Licht. Das nennt man Paarerzeugung, also Paarvernichtung, und dann gibt es einen Gammaquant, einen Lichtquant, und das zerfällt dann wieder in andere Teilchen. Und die ganze theoretische Physik hatte die Aufgabe, alle Wechselwirkungen von allen Teilchen, die damals entdeckt wurden, zu beschreiben, und die Gleichungen, die mathematischen Gleichungen wurden immer komplizierter, waren völlig unübersichtlich. Und eines Tages ist Richard Feynman in einer Cafeteria mit einem Tablett, auf dem zwei Kuchen, zwei Spaghetti, zwei Apfelschorle und gestolpert. Und da ist es runtergefallen. Und als er da unten lag, hatte er das Gefühl, dass man trotzdem diesen Wurf malen könnte. Dann könnte man verstehen, was da passiert ist. Er kann ja nicht jede Apfelschorle-Molekül berechnen. Aber es ist doch ganz einfach, was da passiert ist. Ein Bogen mit Knall. Und da hat er versucht, das zu malen. Das stürzende Tablett mit Apfelschorle, Spaghetti und Pflaumenkuchen oder was immer drauf war, Schlagsahne. Und dann hat er gesagt, vielleicht kann er die anderen komplizierten Sachen auch malen, und hat er lange gedacht, und dabei ist das entstanden. Das ist quantentheoretische Störungsrechnung. Damit können Sie Doktorarbeiten schreiben mit solchen Bildchen, aber Sie dürfen nicht denken, dass das die Wirklichkeit ist. Und die spannende Frage ist, wie können Sie sicher sein, dass Sie die ganze Wechselwirkung verstanden haben? Und was drücken Sie eigentlich mit solchen Bildchen aus? Klar ist nur, dass die Physiker, weil eben das Atom kein Bild mehr hat, zu solchen Bildchen zurückgreifen. Und die Frage ist, ob das ein Fortschritt in der Kultur ist. Also es ist ein Fortschritt in der Technik, des Rechnens. Die können das ganz genau berechnen, was rauskommt. Die können genau vorhersagen, was rauskommt. Aber ist das ein Fortschritt im Sinne des Verstehens? Ich verstehe das, gerade wenn ich da 3 Semester studiert habe. Also ich habe das mal studiert. Aber Sie können da hingucken, solange Sie wollen. Das sieht nett aus, aber verstehen ist was anderes. Und dass da Raum und Zeit drin verwoben sind, ist auch ganz anders. Aber das ist so die moderne Physik. Solche Bildchen zeigen die. Und was ich persönlich glaube, ist, dass wir von dieser Physik belogen und betrogen werden nach Strich und Faden, und wir lassen uns das gefallen. Zum Beispiel lassen wir uns gefallen, dass die Leute uns ein Higgs-Teilchen vorführen und dann solche Bilder geben. Da sehen Sie ein Bild vom CERN. Sie kennen alle das CERN. Und die haben ja letztes Jahr ein Higgs-Teilchen gefunden. Ich habe zwar noch niemanden gefunden, der mir erklären konnte, was das ist, ein Higgs-Teilchen, aber wir wissen alle, dass es das gibt. Ich nenne das gerne Schluckauf-Teilchen, weil das so Higgs-Teilchen so ist. Und was Sie da sehen, ist, dass da offenbar was zusammenprallt, und da ist so eine rote Sache in der Mitte, und dann kommen rechts in dem großen Bild so zwei blaue Strahlen raus. Das sind zwei Lichtmoleküle. Das Higgs-Teilchen ist nämlich dadurch charakterisiert, wenn die zusammenstoßen durch Higgs-Teilchen, dann können dabei Photonen, also Lichtteilchen entstehen, und die kommen da rechts raus gerade. Also das ist der Beweis des Higgs-Teilchens. Interessanterweise ist nur so, dass es Bücher gibt, die das feiern, um Higgs Discovery, und Bücher, die das verdammen, The Higgs Fake. Und beide benutzen dasselbe Bild, weil die beide benutzen das Bild, um zu zeigen, dass das Bild ein Fake ist. Und die anderen sagen, das Bild ist ein Meisterwerk. Also Sie sehen, Sie können die Augen schließen, solange Sie wollen, Sie sehen bei den Bildern nichts. Und ich glaube auch nicht, dass man da etwas sehen kann. Also das ist Gewimmel, also das ist Gedöns. Ich finde, das ist eine Frechheit, dass einem sowas als wissenschaftlicher Beweis vorgeführt wird. Ich hatte neulich die Gelegenheit, bei einer Jubiläumsveranstaltung in Berlin das so zu sagen. Also da war sogar der Generaldirektor des CERN da, und ich habe ihm gesagt, regen Sie mich nicht mit solchen Bildern auf, ich glaube Ihnen kein Wort. Also von dem Zeug. Also hat er akzeptiert, er ist ein humoriger Mann, kommt aus Köln. Also der hat sowas akzeptiert, dem ist das ja egal, sein Budget stimmt ja. Aber können Sie mir das erklären? Und dann, Sie haben ja alle von dem Higgs-Teilchen gehört. Ich bin sicher, dass Sie gelesen haben. Zeitungen waren voll davon, Jubel, Trubel, Heiterkeit. Wie viel das gekostet hat, 10 Milliarden ist ja nicht so wichtig. Und dann kriegen Sie das gezeigt. Das nennt man das Standardmodell der Physik. Und dann sagen Sie, och, wenn ich das nicht verstehe, das sieht aus wie ein Kartenspiel. So kann man Portions legen oder so wie Memory. Ne? Wie kann ich mit meinen Kindern spielen? Ne? Gibt es auch inzwischen als Memory-Spiel. Also da sehen Sie Leptonen, also Quarks und das Higgs-Teilchen. Aha, komm, das H, Higgs. Das ist, und Sie haben so gesagt, so einfach ist die Welt aufgebaut. Wissen Sie, warum ich das, also das ist jetzt das Bild, was man Ihnen gibt. Und Sie schlucken das alle, weil Sie genug Geld bezahlt haben, dass Sie dafür belohnt werden wollen, dass man Ihnen ein einfaches Bild macht. Ich sage Ihnen jetzt, wie die Theorie dazu aussieht. So, erklären Sie mal kurz. Klaus, jetzt bist du dran. Klär mir kurz. Das ist ein Lagrange-Operator. Klaus, musst du doch wissen. Wenn ein Lagrange-Operator ableitet, ist nach der Zeit, kommt was raus? Na gut. Also das ist die kleinste Gleichung. Die anderen sind größer. Und das ist die Physik. Und dann macht man daraus Hokuspokus-Fidibus und wir glauben das alle. Ich glaube denen kein Wort mehr. Also ich meine, es ist nett, dass sie das machen und es ist gut, dass da Leute arbeiten, können Teflon-Pfannen und World Wide Web und sowas machen, aber die sollen mich in Ruhe lassen mit dem Higgs. Haben Sie sich schon mal überlegt, was das sein soll, so ein Teilchen? Sie haben doch davon gehört, dass ein Elektron ein Teilchen ist. Sie haben auch sicher davon gehört, dass Atomkerne aus Teilchen bestehen. Sie haben auch schon mal gehört, dass Teilchen zusammenstehen. Aber was ist denn jetzt ein Teilchen? Also ich weiß, dass man beim Bäcker Teilchen kriegt. Und hier in Konstanz kriegt man ja auch Seelen beim Bäcker. Aber ich meine, also jetzt, wie denn sieht so ein Teilchen aus? Können Sie das kaufen? Können Sie das hochheben? Nein, das Teilchen ist eine Verdichtung eines Feldes. Jetzt wissen wir es. Ja, also ich meine, das ist so, der Higgs, also ich kann Ihnen die Geschichte erzählen, wie das der Higgs zu seinem Ruhm gekommen ist. 1964 haben 5 Physiker eine Arbeit eingereicht, in dem sie überlegt haben, wie man erklären kann, dass Dinge Masse haben. Und da haben sie ein schönes Bild für gefunden. Das Bild finde ich sogar gut. Masse ist ja das, ich meine, was Sie auf die Waage stellen oder so etwas. Aber tatsächlich ist Masse von der Physik her gesehen das, was sich als Trägheit zeigt, wenn sie sich bewegen. Je schwerer etwas ist, desto mehr träger erweist sich das Zeug. Also Masse wird in der Physik über Trägheit definiert. Und Ihre Trägheit steigt, das können Sie sich ganz einfach vorstellen, wenn Sie statt durch Luft durch Wasser gehen, dann haben Sie viel mehr Trägheit. Und das hat der Higgs vorgeschlagen. Er findet einfach ein Feld oder einen Wassertank und da müssen die Teilchen durch. Und durch den Higgs-Tank, da ist dann Wasser oder ein Feld, Higgs-Feld, und dann müssen sie durch. Nur das Higgs-Feld muss sich ja irgendwie bemerkbar machen, sie müssen das auch messen können, und das machen Teilchen. Aber zunächst mal hat er nur Higgs-Feld postuliert. Und das Higgs-Feld, haben alle geschrieben, das ist immer nur ein Feld. Damit habe ich Ihnen noch nicht erklärt, was ein Feld ist. Das ist ein eigenes schwieriger Begriff, aber der ist anschaulich. Wenn Sie das Wort Feld hören, haben Sie sofort ein inneres Bild davon. Sollte auch so sein. Ich will Ihnen das nicht nehmen. Denken Sie an ein Feld, und Sie können mich meinetwegen Wasser vorstellen, wo Sie durch wollen, und das klappt nicht. Und es wird immer schwieriger. Das ist die Trägheit, die Sie dabei spüren, und dann kommt die Masse dazu zustande. Jetzt hat man die Arbeit, die der Higgs geschrieben hat, abgelehnt. Wäre zu schwach, wäre nichts Gescheites, könnte man nichts mitmachen. Er sollte noch irgendwas Besonderes dazu schreiben. Daraufhin hat Higgs geschrieben, wenn man mal irgendwann in der Lage ist, das zu messen, dann könnte man das Feld dadurch nachweisen, dass es Teilchencharakter aufweist. Das wäre das Higgs-Teilchen. Dafür hat er Nobelpreis gekriegt, ne? Für so einen Satz. Na gut. Also ich meine, ich wollte nur sagen, das ist, die glauben doch nicht ernst, dass das nennt man Standardmodell der Wissenschaft. Das soll die ganze Welt aufbauen, das glauben sie doch nicht ernst. Also ich glaube davon kein Wort. Also ich habe Ihnen doch gesagt, dass Atome schon nichts ist zum Anschauen. Atome sind mit Sicherheit nicht etwas, mit dem Sie überhaupt etwas aufbauen können. Damit das recht nicht. Die sind ja noch kleiner als Atome. Es ist absolut, ich finde, hier wird man einfach für dumm verkauft. Aber machen wir. Wir wollen ja weiterkommen. Also so sieht das wirklich aus. Ich gebe zu, das ist schwierig. Da müssten wir eine eigene Vorlesung zu machen. Aber wenn ich Ihnen jetzt sage, dass die Lagrange-Funktion, dass, also wenn hier ein Fachmann ist, der kriegt Speichel im Mund, der möchte jetzt sofort die Differentialgleichung machen. Das ist unheimlich gut, das Ding. Also ich könnte begeistert, Klaus, wir beide machen das gleich. So. Also und noch ein Witz dazu, lass mal weg. Also jetzt gibt es natürlich Bilder, die nur zur Inszenierung dienen. Ich konnte Ihnen das nicht entspannen. Unten sitzt ein Mann, den kennen Sie vielleicht, der heißt Tesla, Nikolaus Tesla, einer der großen Entdecker, Erfinder des Magnetismus. Und der hat mal gefragt, ein Fernsehsender, ob er ein Foto von sich hätte. Da hat er das Bild eingereicht. Das finde ich gut. Übrigens, fällt Ihnen an dem Bild was auf? Sieht genauso aus wie da. Nur in der Mitte ist hier das Higgs-Teilchen und hier ist der Tesla. Aber es ist immer dasselbe Bild. Da wäre jetzt eine ästhetische Überlegung zu machen, warum sind das die Bilder, die uns reizen? Ja, deshalb ist das ja auf den Titelbildern drauf. Haben Sie ja gesehen. Da, ne? Da ist der Tesla. Also jetzt Schluss damit. Jetzt wollte ich Ihnen noch ein Bild zeigen, das, wo Sie etwas verstehen können, was Sie sonst nicht verstehen können. Das ist von einem amerikanischen Cartoonisten, der heißt Chess Adams. Und das Bild haben Sie vielleicht alle schon mal beobachtet beim Skilaufen. Kommt wieder entgegen und plötzlich ist er an dem Baum vorbei. Und Sie sehen, was der Mann sieht. Er sieht genau, dass der Mann an dem Baum vorbeigefahren ist. Er sieht nur nicht, wie er es gemacht hat. Und das ist jetzt der eigentliche, dieses Bild illustriert exakt, die eigene Besonderheit der Quantenphysik. Die Quantenphysik besagt nämlich, dass die Teilchen, also auch die Higgs-Teilchen, in der Lage sind, zwei Wege auf einmal zu gehen. Und genau das macht der Mann. Also was Sie sehen, ist die Illustration des Higgs-Teilchens. Das hätte gereicht. Das ist ein Higgs-Teilchen. Und also ich meine, andere Teilchen sind auch so. Die quantenmechanische Wirklichkeit ist so, dass sie wirklich zwei Wege auf einmal gehen können. Nur nicht, wenn sie beobachtet werden. Aber der guckt ja erst jetzt. Wenn er zu spät. Aber an diesem Bild können Sie die ganze Quantenphysik entwickeln. Das finde ich so gut an Cartoons. Also dieses Bild, das sagt mehr als 1000 Worte, also viel mehr als 1000 Worte. Aber es gibt natürlich auch Worte, die sagen viel mehr als 1000 Bilder. Also Atom zum Beispiel. Da können Sie mal an, so viel Sie wollen. Das haben wir immer noch nicht erschöpft. Also nicht, das geht auch umgekehrt. Aber dieses Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ich könnte jetzt den ganzen Abend verbringen, aber ich finde das Bild. Das kann man sich auch so merken. Chess Adams heißt der. Ich habe den immer schon bewundert. Der hat so komische Figuren online gesehen. So, jetzt Thema wechseln, Biologie. Es gibt berühmte Bilder in der Geschichte der Wissenschaft, die einfach erwähnt werden müssen. Und auf der linken Seite sehen Sie eine Röntgenstrukturaufnahme, die verdanken wir einer Frau Rosalind Franklin. Also genau genommen verdanken wir das ihrem Assistenten. Die Rosalind Franklin hat einem Assistenten eine DNS, also genetische DNS-Probe gegeben und gesagt, soll man davon eine schöne Aufnahme machen. Und da hat er die etwas entwässert. Und das ist die Aufnahme einer entwässerten DNA-Probe. Banaler kann man gar nicht klingen. Und heute ist das das Modell überhaupt. Das nennt man das Helical Cross, also das Schraubenkreuz. Und aus diesem Schraubenkreuz können Sie unmittelbar die Struktur der DNS, wenn Sie so wollen, ableiten. Aber das ist heute im Rückblick ist das alles einfach. Und rechts sehen Sie das Modell der Doppelhelix aus der Originalarbeit von Watson und Crick von 1953. So, was ist jetzt daran wichtig? Auf der linken Seite, das Bild, ist also das maßgebliche Bild überhaupt. Das ist das wichtigste röntgenstrukturanalytische Aufnahme überhaupt. Und wenn Sie jemanden treffen, der Erfahrung davon hat, dann schnalzen Sie mit der Zunge. Bei diesem Bild gehen dann das Herz auf. Da freuen Sie sich. Das ist, dafür lebt man, für so ein Bild. Tatsächlich ist es so, dass die Frau Franklin, nachdem ihr Assistent das Bild gemacht hat, das Bild versteckt hat. Und zwar nicht, weil sie nicht wollte, dass die anderen das sehen. Das wollte sie auch, aber das war nicht der Hauptgrund. Sondern es war so, das kam mir zu einfach vor. So einfach konnte die Aufgabe nicht sein. Das ist das Problem von Frauen. Die meinen immer, dass Aufgaben schwierig sein müssen, um weiterzukommen und nicht leicht sein müssen. Die Männer haben gedacht, wenn die Aufgabe leicht genug ist, dann können wir sie lösen, dann kriegen wir einen Nobelpreis. Genau so ist es gekommen. Also das ist die Aufnahme, die dann der Watson der Frau Franklin geklaut hat, also aus der Schublade, also hat er nur so abgemalt und dann, so einfach konnte man sich merken, wie das jetzt genau zustande kommt, ist nicht so wichtig. Und dann haben die daraus den Schluss gezogen, dass das ein Doppelstrang sein muss und haben diese Größe angeordnet. Das ist in der ersten Arbeit von 1953, ist das so publiziert worden. Rede ich zu lang? 5 Minuten. Kommt noch so viel. Nee, mache ich Schluss. Also, nee, sehen Sie das Bild rechts? Das ist eine Künstlerin, die das gemacht hat. Die Leute hatten keine Ahnung, ob die DNS so aussieht. Die Daten waren alle nicht da. Auf die Abstände konnten die gar nicht wissen. Die Frau Krick hat gesagt, ich male euch das mal. Die haben das hier aufgeschrieben und dann hat die Frau Krick das gemalt. Rechts sehen Sie einen kleinen künstlerischen Entwurf. Und dieser künstlerische Entwurf, da ist eine goldene Schnitt drin enthalten, da ist alles Mögliche drin, und dieses Bild ist sozusagen überzeugender als alle anderen, die danach gekommen sind. Was ich jetzt noch Folgendes sagen wollte, ist Folgendes. Also links sehen Sie nochmal das Originalding. Und dann gibt es in diesem Doppelhelix-Text einen berühmten Schlusssatz. Dieser berühmte Schlusssatz, der wird immer wieder zitiert, da schreiben dann Watson und Crick, es ist unserer Aufmerksamkeit nicht entgangen, it did not escape our attention, dass das Modell sofort zeigt, wie sich das Molekül verdoppelt. Also wie sozusagen aus diesem einen Molekül zwei werden, weil das eine Molekül ja zwei ist. Das ist der Trick. Und dann werden solche Bilder, dann sehen Sie rechts da oben das Bild, das ist so ein schönes Bild aus dem Lehrbuch, also ich meine, es wackelt dann nicht da so, aber da sehen Sie, da sind auch die Basenpaare drin und dann hat man das Gefühl, sobald ich die DNS sehe, weiß ich, wie die sich verdoppelt. Haben ja Watson Crick so gesagt. Gar nichts wissen Sie. Unten sehen Sie eine Zusammenfassung einiger Teile, die zur DNS-Replikation beitragen. Die Lehrbücher über DNS-Replikation sind zwischen 2000 Seiten dick und man hat immer noch keine Ahnung, wie es geht. Also ich wollte Ihnen nur sagen, dieses Bild betrügt. das Bild hat, sagt, ach, so sieht das aus, muss einfach machen. So, ne? Und dann ist, zack, aber machen Sie mal. Also das ist auch ein Bild, das Sie reinlegt. Denn Sie, wenn es eine Leiter wäre, dann können Sie einfach auseinandernehmen und zwei andere Leiter dazu machen. Aber es ist eine gedrillt. Machen Sie mal, müssen Sie entdrillen oder alles mögliche. Das ist unglaublich kompliziert. Also herzlichen Glückwunsch, wenn Sie denken, Sie haben es verstanden. Da ist so viel Schwierigkeiten drin, obwohl das so leicht aussieht. Das ist das Trügerische an Bildern. Die können Ihnen was vormachen. Jetzt wollte ich noch was anderes sagen. Das ist, wenn Sie heute eine moderne Zeitschrift für Wissenschaft aufschlagen, die von Biologie berichten, dann kriegen Sie ununterbrochen solche Bilder. Das sind Proteinstrukturen. Und jetzt meine Behauptung, da bin ich ganz böse, ist, bei diesen Proteinstrukturen sehe ich nichts. Also ich kann mir bei der DNS, da kann ich mir noch ungefähr vorstellen, dass sie sich verdoppelt. Man sieht sofort, dass sie dafür da ist. Ich sehe nicht die eigentliche Aufgabe der Information, dass die, das kann ich aber mir denken. Aber das, jedenfalls, das Molekül zeigt mir ungefähr, was damit passiert. Aber da sehe ich gar nichts. Das sind so vergebliche Bilder. Die ganzen Zeitungen sind voll von solchen Bildern. Und ich sehe zum Verrecken nicht, was das Ding macht. Können Sie mir erklären, warum das aktiv ist? Oder die anderen, die zu Hunderttausende von solchen Bildern, die schwärmen davon. Jede Zeitung ist zum Rand voll mit solchen Bildern, weil die gut gemacht werden können. Das ist inzwischen automatisiert. Können Sie wieder eine Doktorarbeit vorgeben, Diplomarbeit vorgeben, kommt so ein Bild raus. Und dann stehen wir und gucken davor. Ich sehe bei dem Bild gar nichts. Herr Simon, sehen Sie da irgendwas? Ich sehe überhaupt nichts. Also ich meine, die sind schön bunt, können Sie in der Wand hängen. Mit dem Wandhängen kommt auch noch, denn die DNS hat inzwischen eine Technik, also die Genetiker haben inzwischen eine Technik entwickelt, DNS zu analysieren. Dann lassen die über so Streifen, polyale Commit-Gele, wie die heißen, runterlaufen. Da können sie verschiedene Banden erkennen und dann kann man das, da kann man jetzt zählen, wie viele da sind. Das ist schon nicht bei einer wissenschaftlichen Arbeit entnommen, sondern das ist inzwischen als ästhetisches Kriterium gemacht, denn die können das bestellen und damit über ihr Bett hängen. Sie können das auch am Schreibtisch haben. Oder also das können Sie jetzt haben, das sind die, ist die genetische Analyse der Frau und des Mannes, die da zusammen sind und das ist das Kind daneben. Also ich, möchten Sie da schlafen drunter? Also das ist eine Möglichkeit, Bilder in der Wissenschaft in die Kunst zu machen. Aber die Frage, so, jetzt 5 Minuten haben Sie nur gesagt, muss ich mich beeilen. Verschoben, dann höre ich jetzt auf. Ich wollte noch ein bisschen über Darwin erzählen, über Mandelbrot, aber ich höre jetzt auf. Doch, dies noch. Was ist das? Bitte? Nein, du Schwein. Also den kenne ich gut. Das ist Schnee. Das ist frisch gefallener Schnee auf Ziegelsteinen. Der ist nur so hingekommen. Das Bild stammt von Ernst Haas, einem Österreicher, der für mich großartigster Fotograf. Aber für mich ist das der Inbegriff dessen, was ein Bild machen kann. Es kann einen berauschen und man hat sofort ein inneres Bild, was man da machen kann, Klaus. Die Frau aufreißen. Naja, aber das ist Schnee. Und ich benutze das immer, um meinem Enkel zu fragen, wenn er davor steht und spricht, er ist so leise, warum ist er so leise? Dann sagt er immer, weil die Frau schläft. Ja. Aber also, was Sie hier sehen, ist, dass die Wirklichkeit zugedeckt sein kann durch etwas Schönes und wir freuen uns an dem Schönen, das wir dann sehen können und damit können wir uns vielleicht ein Bild von dem machen, was da drunter ist. Aber ich muss jetzt, letztes Bild ist dieses, das kennen Sie alle, ich finde das eine großartige Konstruktion, man sieht die Erde bei Nacht und aber was Sie vor allen Dingen sehen könnten dabei, ist, dass es die Nacht bald nicht mehr gibt. Also das, auf dem Bild sieht man fast noch sieht das fast noch harmlos aus, aber wenn Sie Europa gehen, vor allen Dingen so Belgien und England oder Nordamerika und jetzt auch inzwischen Südamerika, da gibt es Regionen, da sehen Sie nichts mehr. Und viele von Ihnen haben ja auch schon lange keinen Nachthimmel mehr gesehen, weil da immer nur Laternen. Es gibt inzwischen eine Bewegung in Amerika, rettet den Nachthimmel, also rettet die Dunkelheit, dass es Regionen gibt, wo auf keinen Fall Licht hinkommt. Und da habe ich mich angeschlossen, weil ich glaube, um wirklich etwas zu sehen, brauchen wir die Dunkelheit. Und deshalb müssen wir die Dunkelheit retten. Ich hoffe, ich habe Sie dazu erhellt. Ich danke Ihnen.
Ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie Dunkel ins Licht gebracht haben, Herr Fischer.
Snow Lovers heißt das Bild, können Sie kaufen.
Ganz schnell und kurz, vielleicht zwei Fragen. Mehr geht jetzt nicht und am liebsten von Studenten. Einmal mehr.
Warum haben Sie mich denn nicht unterbrochen?
Also, naja, das geht nicht so leicht.
Doch.
Möchten Sie, Herrn Fischer, irgendwas fragen? Haben Sie alles verstanden? Und hat sich das Licht gedunkelt oder das Dunkel?
Oder hat Ihnen was gefehlt?
Der Rest ist unendlich.
Nein.
Nun gut, wenn nicht,
ja,
dann sage ich einfach Danke. Freue mich, wenn Sie nächste Woche wiederkommen. Da haben wir wieder jemand, der versucht, mit Bildern uns ein bisschen aus dem Dunkel ins Licht oder aus dem Licht ins Dunkel zu führen. Da wird nämlich versucht, Ihnen zu zeigen, wie man mit Bildern und Gedankenexperimenten Philosophie verstehen kann. Vielleicht ein Ansatz. Ich hoffe, wir sehen uns da wieder. Herzlichen Dank, Ernst-Peter Fischer.